Hallöchen, hier ist Lisa. Nicht wundern, ihr hört jetzt gleich eine Aufzeichnung von letzter Woche in einem etwas anderen Setting und einer etwas anderen Audioqualität als sonst. Jetzt kommt nämlich der Mitschnitt unseres Auftritts in der VHS in Heilbronn. Da haben wir über ADHS und Autismus im Alltag geredet, über unseren Weg vor und nach der Diagnostik und über unsere Lebensrealitäten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Abend hier in der Volkshochschule Heilbronn. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich an diesem Abend teilnehmen. Das liegt wahrscheinlich zum einen an der starken Community von Frau Vogel und Frau Suhr, aber vielleicht auch daran, dass das Thema des heutigen Abends, nämlich ADHS und Autismus im Erwachsenenalter, ja, vielleicht einen Nerv trifft oder zumindest auf großes Interesse stößt. Ich freue mich deshalb sehr und bin dankbar der Christine Jahn, unserer Kooperationspartnerin von der Stadtbibliothek Heilbronn, dass sie mit dem Thema an die Volkshochschule herangetreten ist. Und noch glücklicher bin ich, dass es ihr auch gelang, Frau So und Frau Vogel für den Abend heute hier zu gewinnen, hier in Heilbronn. Ja, herzlich willkommen, Frau So und Frau Vogel. Schön, dass Sie da sind und danke, dass Sie so einen weiten Weg auf sich genommen haben. Bevor ich Ihnen die beiden jetzt kurz vorstellen darf, habe ich noch zwei, drei organisatorische Anmerkungen vorab. Und zwar an die Teilnehmenden zu Hause oder an den Bildschirmen. Wir können sie nicht sehen und auch nicht hören, aber sie sollen ja trotzdem teilhaben an dem Abend hier. Sie sind herzlich eingeladen, im Laufe des Abends ihre Fragen oder Anmerkungen im Chat zu notieren. Und die greife ich dann später nach dem Gespräch zwischen Frau Suhr und Frau Vogel dann gerne auf. Dann bleibt mir noch zu sagen, der Notausgang befindet sich, wenn Sie sich einmal umdrehen, von mir aus gesehen rechts, von Ihnen vielleicht links, da wo die Vorhänge sind, da geht's raus. Und einen zweiten direkten Weg gibt es, wenn Sie die Tür hinausgehen und sich links halten, die paar Treppenstufen hoch, dann sind Sie gleich draußen. Wenn jemand auf die Toilette gehen muss, dann finden Sie die beim Rausgehen rechts. Und falls jemand unter Ihnen eine Hörunterstützungsanlage in Anspruch nehmen möchte, wenden Sie sich bitte an die beiden Herren da hinten, von mir aus gesehen links. Dort erhalten Sie dann einen Sender, den wir dann koppeln. Ja, nun endlich zu den Hauptpersonen des heutigen Abends. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es uns heute gelungen ist. Wir haben einmal ganz von Ihnen aus gesehen rechts Lisa Vogel. Sie ist Content Creatorin auf Instagram, hat sie ihren eigenen Kanal, der da heißt The Unnormal Brain. Da veröffentlicht sie wissenschaftliche und unterhaltsame Posts zum Thema ADHS. Außerdem hat sie einen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es ja längere Videos zu dem Thema, unter anderem auch zu Fragen wie Selbstständigkeit mit ADHS oder auch Medikamenten. Sie ist Podcasterin und allen voran veröffentlichte Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben. Am 2. November 2023 ist im Komplett-Media-Verlag ihr Spiegel-Bestseller Hirngespinste, mein Leben mit ADHS, erschienen. Und ja, man kann sagen, es ist einerseits ein sehr persönliches Buch, weil es eben ein Erfahrungsbericht ist, aber man kann auch sagen, sie leisten eine Aufklärungsarbeit, weil sie eben mit Klischees aufräumen und aktuelle Studien und Erkenntnisse zum Thema ADHS einordnen. Und ja, dieses Ziel der Sichtbarmachung von dem Thema Neurodiversität, würde ich sagen, folgt auch Frau Suhr. Charlotte Suhr ist studierte Philosophin. Sie ist ebenfalls Content Creatorin. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht sie aber auch politische und philosophische Posts. Und seit ihrem Philosophiestudium beschäftigt sie sich mit moralphilosophischen Fragen und um die Themen Feminismus, Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit und auch Veganismus. Diese Themen behandelt sie auch in ihrem Buch mit dem schönen Namen La Vie en Philosophie. Das ist am 15.08.2022 schon erschienen und dort vereinen sie so Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung zu feministischer Philosophie mit ihren eigenen Gedankenprozessen. Ich muss sagen, zuweilen sehr auch humoristisch geschrieben und sarkastisch. Ich fand es sehr angenehm beim Lesen. Nicht zuletzt sind Sie Kolumnistin in Ihrer Sonntagskolumne. Analysieren Sie gesellschaftsrelevante Themen und Sie ordnen die moralisch ein und liefern das nötige philosophische Hintergrundwissen dafür. Sie haben auch einen Podcast, genannt Charlottes Podcast-Situation, wo sie eben diese Themen mit verschiedenen GästInnen beleuchtet und natürlich auch das Thema Neurodivergenz. Und ich weiß, dazu schreiben Sie derzeit auch in einem zweiten Buch. Das wird so eine Art, korrigieren Sie mich, autobiografisches Sachbuch zum Thema ADHS als erwachsene Frau. Und es erscheint am 1. September dieses Jahr. Ja, und Sie beide vereint eben dieses Thema der Neurodivergenz oder auch Neurodiversität, was auch Thema des heutigen Abends ist. Und das besprechen Sie wöchentlich in Ihrem gemeinsamen Podcast Neurodiverdings. Da geht es dann zum Beispiel um Fragen, ob Sie sich als hochsensibel wahrnehmen, wie es um Ihre Beziehungen bestellt ist, was so Dinge wie Aphantasie oder Dopaminkater sind oder auch wie Ihre Schulzeit war. Kurzum, es geht um Ihr Leben mit ADHS und Autismus. Und da freuen wir uns sehr, dass Sie heute Abend uns an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Wir sind jetzt gespannt, was Sie uns berichten. Und ja, vielleicht möchten Sie uns zu Beginn erstmal erzählen, wie haben Sie beide überhaupt zueinander gefunden und wie kam denn die Idee für Ihren gemeinsamen Podcast auf?
Also da muss man ein bisschen früher anfangen. Also ich habe meine ADHS-Diagnose mit 27 Jahren 2019 bekommen und habe dann 2 Jahre so ein bisschen für mich selbst damit gelebt und habe gar nicht so richtig andere Leute gekannt, die irgendwie damit zu tun hatten und habe mich aber sehr danach gesehnt, irgendwie in Austausch zu kommen und habe dann einen Instagram-Account, wie wir es gerade schon gehört haben, eröffnet und geführt und habe da so ein bisschen Studien aufgearbeitet, habe mich selbst ganz viel informiert. Und so kam es dann irgendwie, dass ich mit mehreren Leuten auch in Kontakt kam und unter anderem halt auch mit Charlotte, der ich schon ganz lange folgte, auch schon bevor ich meinen eigenen Account hatte. Und da hat sie mal Sportcontent und hauptsächlich Feminismus-Content geteilt. Und irgendwann habe ich in ihrer Story dann entdeckt, dass sie den Begriff Neurodivergenz für sich verwendet hat. Und da habe ich ihr dann direkt geschrieben.
Ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin ja nicht alleine drauf gekommen, dass ich neurodivergent bin, sondern ich bin ja durch die Social-Media-Welt sozusagen erst darauf gekommen. Und weil irgendwie gefühlt auf einmal alle ADHS hatten und autistisch waren, irgendwie war das so ein Thema, was auf einmal so voll in meine Bubble reingespült wurde. Und ich habe auf einmal gedacht, also ich habe mich damit beschäftigt und das Thema ADHS kam und ich war auf einmal so, okay, krass, das bin ich. Das bin, kann man nicht eigentlich gut verstehen. Das bin ich. Und ich fand das Thema halt übel spannend und habe übertrieben den Hyperfokus auf ADHS entwickelt und fand es super cool. Und als ich das in meiner Story gefragt wurde, hat Lisa mich halt direkt angeschrieben, weil er so, ja, komm auf die dunkle Seite. Hier ist es cool.
Man muss aber dazu auch sagen, dass ich es ein ganz kleines bisschen schon geahnt habe, aber ich versuche immer, die Leute selbst aufkommen zu lassen.
Ja. Und dann, also ich habe es dann halt nicht direkt geteilt öffentlich, sondern mich halt privat damit super viel beschäftigt und auch so ein bisschen Angst gehabt, darüber zu reden, weil ich dachte so, Gott, und ohne Diagnose, und darf man das überhaupt? Und mich dann aber halt in der Diagnostik gegeben, aber auf dem Weg dahin dann Lisa eigentlich pausenlos geschrieben, dass sie dann meine ADHS-Patin war und ich habe ihr alle Fragen der Welt gestellt und glaubst du, dass ich ADHS haben könnte? Und dann hatten wir halt immer mehr Austausch und genau, nachdem ich dann meine Diagnose auch offiziell bekommen habe, haben wir auf meinem Podcast eine Folge zusammen aufgenommen. Also ich habe halt manchmal Gäste in den Podcast gehabt und ich fand das Thema mega spannend. Ich fand dieser mega cool und ich dachte so, da kann man doch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und die ist echt gut angekommen. Also da gab es eben richtig gutes Feedback und die Leute fanden es cool. Dann haben wir noch eine Folge aufgenommen und die ging, glaube ich, 2,5 Stunden oder so. Also wir haben echt über alles gesprochen. Und ich dachte dann so, ja, ich glaube, da muss es mehr her.
Weil wir uns halt auch wahnsinnig gut verstanden haben und total einer Wellenlänge waren und irgendwie dachten, okay, das kann jetzt nicht alles gewesen sein hier mit den 2 Folgen.
Ja, nee, genau, deswegen, also ich fand es halt irgendwie, für mich hat es sich einfach richtig angefühlt. Ich dachte, das ist genau das richtige nächste Projekt und Lisa ist genau die richtige nächste Person. Und dann haben wir unsere allererste Folge aufgenommen und die hieß
was ist ADHS eigentlich für dich?
Genau, und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich damals geantwortet habe, soweit ging meine Recherche jetzt nicht.
Ja.
Weil ich weiß, was ich heute antworten würde, ist ADHS ist für mich der Weg, wie mein Gehirn funktioniert. Also das ist ja erstmal so plain das, was es ausmacht. Mein Gehirn funktioniert anders als bei neurotypischen Menschen. Und ich habe immer mehr gelernt, dass das eben auch ein Weg ist, wie man sein Leben gestalten kann, wenn man denn weiß, dass es so ist. Und natürlich ist es dadurch auch ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit, weil man kann nicht das eigene Gehirn und die eigene Neurobiologie im Gehirn von der eigenen Persönlichkeit abspalten. Aber eine ganze Zeit lang nach der Diagnose und als ich so ein bisschen alleine damit war, saß ich da und auch als ich in Austausch mit Leuten gekommen bin und dachte, was bin eigentlich noch ich? Weil ich plötzlich gemerkt habe, alle diese Sachen, die ich erlebt habe, die, wo ich dachte, wow, ich bin so anders, das sind so viele Sachen, die mir passiert sind, die vielleicht schlimm sind oder total cool sind oder total unglaublich sind, die mir passiert sind. Und irgendwie sagt immer irgendwer, ja, das ist mir auch passiert und genauso geht es mir auch. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und deswegen ist es halt auch ein ganz großer Teil natürlich meiner Persönlichkeit. Aber letztendlich sind wir alle primär als das. Aber es ist natürlich total cool, dass wir alle die Möglichkeit haben, auch gerade hier, wenn ich so ins Publikum gucke, dass wir uns austauschen können und dass wir eben unsere Erfahrungen teilen können und so eben ADHS und wir selbst sein können. Was ist ADHS für dich?
Ich weiß sogar noch, was ich damals geantwortet habe. Ich glaube, ich habe damals geantwortet, ADHS bedeutet für mich, das Gefühl, niemals so richtig erwachsen zu werden. Irgendwie mich immer wie ein Kind zu fühlen, auch immer so ein bisschen hinterher zu sein, anderen Leuten immer so ein bisschen hinterher zu sein. Und dieses Gefühl, was man als Kind so hat, so, da sind so die Großen und die wissen Bescheid und die verstehen das Leben und vielleicht komme ich da ja auch irgendwann mal hin, stellte sich dann einfach niemals ein. Und das hat für mich halt so viele Sachen erklärt, diese ganzen Dinge, die man irgendwie einfach nicht kann, aber dann verheimlicht, weil man erzählt halt nicht gerne, okay, ich weiß nicht, wie man zählt und ich kann irgendwie auch nicht so richtig mir Sachen merken und ich stelle dauernd Fragen, die gerade schon beantwortet wurden und keine Ahnung, mir fällt alles runter und das ist irgendwie ganz lustig, ich habe ja bei Lisa übernachtet und ihr Freund war auch dort und als ich dann weg war, meinte er zu ihr so, es ist ja lustig, ne? Charlotte fällt nicht genauso oft was runter wie dir.
Es ist halt immer laut zu Hause, wenn dann zwei ADHSler da sind, dann
ja.
Muss man einfach nur noch alles in Knisterfolie einpacken.
Genau, und aber bei mir kam dann noch was dazu. Also ich bekam halt die ADHS-Diagnose, das war so voll so Wolke 7 und yay und endlich verstehe ich mich und voll cool und so. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, dass ich das Gefühl hatte, aber bin ich jetzt so richtig ADHS? Und mit manchen Sachen kann ich mich nicht identifizieren und da kommt noch mehr dazu. Und ich bin ja gar nicht chaotisch, kann man doch ADHS haben, wenn man nicht chaotisch ist, wenn man nicht unordentlich ist. Und wie seid ihr so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, Vorzeige ADHS so drin ist? Hat halt auch viele Sachen, wo ich immer sage, so, irgendwie bin ich da anders und irgendwie habe ich halt noch voll viele andere Sachen in meinem Leben, mit denen ich zusätzlich noch struggle. Und diese soziale Überforderung. Und ich habe halt irgendwann das Gefühl gehabt, entweder es ist nicht ADHS oder es ist auf jeden Fall noch irgendwas. Und dann habe ich mich mit dem Thema Autismus beschäftigt. Und mit reinem Autismus habe ich mich auch nicht identifiziert. Aber als ich halt erfahren habe, dass es auch die Doppeldiagnose gibt und dass es auch Menschen gibt, die beides haben und von denen dann gehört habe, wie es sich anfühlt, dachte ich so, okay. Das ist wirklich mein Leben. Damit kann ich mich wirklich zu 100% identifizieren. Ja.
Und ich ja wiederum gar nicht. Das ist ja das wiederum Spannende, auch in dem Podcast darüber reden, dass ich dann manchmal so sage, nee, gar nicht.
Das wirst du ja auch oft gefragt, oder? Ob du auch autistisch bist?
Mhm. Ja, aber ich könnte wahrscheinlich nicht weiter davon entfernt sein. Ich bin halt wirklich die chaotische Vorzeige-ADHSlerin, wo wir auch so ein bisschen darauf kommen, was so die Hauptmerkmale sind oder was so für uns die Punkte waren, woran wir überhaupt erkannt haben, dass wir ADHS haben oder eben autistisch sind. Also bei mir war das halt klassisch dieses krasse Chaos. Und zwar nicht nur, klar, also meine Wohnung ist super chaotisch, aber alles ist halt irgendwie immer chaotisch. Ich habe nie irgendwas einfach geplant und dann gemacht oder so. Das hat es einfach nicht gegeben. Und ich dachte halt immer, jahrelang sind auch Therapeutinnen bei mir davon ausgegangen, dass es irgendwie an Depressionen liegt, dass ich irgendwie viel vorhabe, aber nicht so richtig ins Handeln komme. Aber ich war halt, also ich habe mich nicht depressiv gefühlt dabei, sondern ich habe einfach irgendwie, bin so durchs Leben gestolpert, sagen wir mal. Und das war eigentlich so, glaube ich, das Hauptsymptom, wie man dann überhaupt drauf kam, okay, da könnten wir doch nochmal weiter gucken als bei Depressionen. Und dieses Chaos ist auf jeden Fall immer noch vorhanden, kann ich sagen. Und es ist halt, was so die Hauptsymptomatik bei mir, was mein Leben richtig krass beeinflusst, ist halt, ich kann immer noch keine Pläne machen. Also ich kann nicht irgendwie mir einen Plan für die Woche schreiben oder keine Ahnung, ich bin selbstständig und bin Content Creatorin, aber es gibt keinen Content Plan, sondern es kommt halt das online, was halt gerade irgendwie in meinem Kopf passiert. Und ich kann nicht morgens aufstehen und denken, ach krass, ich mache jetzt diese Aufgaben, die ich unbedingt machen muss, sondern ich mache halt irgendwie das, was mir dann gerade einfällt. Und manchmal kann ich mich dann, am nächsten Tag kann ich mich dazu zwingen, dann noch was anderes zu machen oder mehr zu tun, zum Beispiel Buchhaltung. Aber an ganz vielen Tagen geht das eben nicht. Da muss ich irgendwie immer, das kann ich so morgens spontan entscheiden. Und ich glaube, das ist mit das, was mich so im Alltag am meisten beschäftigt, ist wirklich dieses, entweder ich mache, was ich will, oder ich kann gar nichts tun. Wenn halt nur Sachen auf der To-Do-Liste stehen, die ich doof finde oder die ich langweilig finde, dann sitze ich halt auch nicht gerne, aber dann sitze ich halt auch mal den ganzen Tag auf dem Sofa und denke, ich muss eigentlich Buchhaltung machen, ich muss eigentlich diese E-Mail beantworten, ich muss eigentlich diese Sache machen. Und dann ist es 20 Uhr und ich denke, ich bin einfach nur schrecklich. Und das sind so diese Tage, die wir, glaube ich, alle kennen und hassen.
Aber wenn du damals diese Erklärung, ja, du hast ja gesagt, du wurdest von deiner Therapeutin auf das Thema angesprochen, ne? Wie kommt es, dass du, obwohl du darauf angesprochen wurdest und eine Erklärung gehabt hättest, warum dein Leben so ist, dich erstmal gegen gewehrt hast und erstmal dachtest, das kann nicht ADHS sein bei dir?
Das war ja noch so ein bisschen vor dieser ganzen Zeit, wo Social Media und ADHS so ein Ding war. Und ich kannte halt, ich bin 1992 geboren. Und da war es halt so, ich hatte in meiner Grundschule Jungs, die ADHS hatten und die Ritalin bekommen haben. Und die waren halt ganz anders als ich irgendwie. Und das war auch irgendwie immer so ein Ding so, ja, der hat ADHS und der ist so ein bisschen anstrengend und irgendwie als so ein anstrengender Junge, der wird ja schon Bänke geht. Und ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt ein total in mich gekehrtes Kind war. Es hat einfach bei Mädchen immer drauf geguckt. Ich war halt so dieser, ich sag mal, Pippi Langstrumpf-Style irgendwie auch aufgeweckt und auch irgendwie wild und auch irgendwie teilweise einfach sehr impulsiv. Aber da hat halt jeder irgendwie gesagt, ja, das ist halt ein Kind. Und dann, ach ja, ist ein Teenager. Ach ja, ist ein junger Erwachsene. Aber als mich meine Therapeutin darauf angesprochen hat, war ich erstmal so richtig so, bitte? Ich? Nee, ganz bestimmt nicht, ja. Weil ich eben auch die Vorurteile hatte. Das ist nur für kleine Jungs, das ist, da muss man ganz aufgeweckt sein. Oder man kann zum Beispiel, was ja auch ein gängiges Vorteil ist, man kann gar keinen Schulabschluss machen und man kann gar nicht erfolgreich sein im Leben und man kann gar keine Beziehung führen und so. Und ich dachte, das bin ich ja alles gar nicht. Mhm. Ich komme ja so klar, so halbwegs, mal mehr, mal weniger. So ja. Saß ich dann da.
Ja, ich glaube, bei ADHS habe ich halt früher auch eigentlich immer nur an Medikamente gedacht. Also das war halt irgendwie so dieses, klar, dieser Klassiker, diese kleine Jungs, die so irgendwie richtig wild sind und so. Aber ich kannte jetzt, glaube ich, auch keiner. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche in meinem Leben gehabt, sondern man kannte es dann aus irgendwelchen Serien oder so, wo dann darüber geredet wurde, ach, gibt man sie jetzt Medikamente oder nicht und so. Und Medikamente waren dann immer so, wollen ja nicht irgendwie, keine Ahnung, so als ob man die Beruhigungstabletten geben würde und die dann irgendwie so in ihrem Zimmer vor sich hin vegetieren und gar keine Persönlichkeit mehr haben oder so. Und das war das, was ich hauptsächlich damit verknüpft habe. Irgendwie ADHS-Medikamente und das ist dann auch was man missbraucht, was dann irgendwelche Jurastudierenden missbrauchen, damit sie über die ganze Nacht lang lernen müssen. Und ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, was ADHS eigentlich ist, bis eine Person, die mir halt ähnlich war, das hatte und ich dachte, ah, okay, das kann ja auch ganz anders aussehen als Aggression oder, keine Ahnung, prügeln, sich nicht konzentrieren können und andere Leute im Unterricht stören oder so.
Und was würdest du sagen, wie sah es bei dir aus?
Also, ich glaube, dass ich ein bisschen in die verträumtere Richtung ging als Kind. Also ich war halt auch übel chaotisch als Kind, also wirklich richtig, richtig schlimm. Mein Zimmer war chaotisch, meine Schultasche war chaotisch, bei mir war ich wusste nichts. Also ich hatte quasi, ich bin so durch mein Alltag, mein Leben so durchgeschwommen, wie eine Nussschale auf Gewehr und so, ach ja, und hier ist das und hier ist das und kein Plan von irgendwas und irgendeine Veranstaltung in der Schule findet statt, so, hä, habe ich nie von gehört. Ja, es gab doch Elternzettel. Es gab keine Elternzettel, keine Ahnung. Und ich war halt so irgendwie so planlos. Das war bei mir so das größte Ding. Irgendwie, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich bin irgendwie ganz oft nicht so richtig anwesend. Ich sitze zwar irgendwo da, im Unterricht oder so, aber ich war einfach so in ganz anderen Sphären unterwegs. Also ich hatte das Gefühl, dass ich ganz, ganz oft nicht zugehört hatte, mich nicht konzentrieren konnte, einfach mental nicht da war. Und das war irgendwie mehr das Ding, als dass ich jetzt outgoing war und irgendwie körperlich wurde oder so, wie man sich jetzt vielleicht eher klischeer vorstellen würde.
Ja, und ich war halt das Kind, was irgendwie im Unterricht immer reingerufen hat und irgendwie immer nicht keine 3 Sekunden mal warten konnte, bis es drangenommen wurde, sondern halt irgendwie immer alles angebölkt hat und auch irgendwie teilweise Leuten irgendwas vor den Latz geknallt hat, was ich irgendwie gar nicht böse meinte oder so, was aber dann irgendwie einfach so rausgestolpert ist. Und das war dann halt irgendwie eher ich. Und sobald man mir halt gesagt hat, du musst dich jetzt fokussieren oder du sollst jetzt die Klassenarbeit schreiben oder hier diesen Text lesen, während 25 andere Kinder um mich rumsitzen, ja, dann war ich halt so, ciao. Also, ja. Aber das hat halt niemand so gesehen, weil ich immer mündlich trotzdem irgendwie gut im Unterricht war, weil ich halt reingelabert habe die ganze Zeit und weil immer alle dachten, naja, Lisa weiß es ja irgendwie. Also das funktioniert ja irgendwie. Und so bin ich irgendwie so durch die Schulzeit so ein bisschen durchgeslidet und war immer, also ich musste richtig oft nachsitzen, weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Ich musste richtig oft, also ich hatte auch nie die ganzen Zettel dabei, einen Abend vorher so Mappe noch abschreiben von dem Anlass und so alle Zettel irgendwie kopieren und so. Also das war so meine Erfahrung irgendwie dahingehend. Und, aber irgendwie war das nie, keine Ahnung, irgendwie hat jeder so gedacht, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen rebellisch oder so.
Ja, also dieses mit diesem Durchwurschteln, das kann ich halt richtig gut nachvollziehen. Und ich hatte als Kind auch ganz oft das Gefühl, ganz viel vertuschen zu müssen. Ich muss irgendwie, also ich habe ja auch grundsätzlich niemals Hausaufgaben gemacht, einfach. Ich wusste gar nicht wie und wann und keine Lust und das ist sowieso langweilig. Und dann habe ich im letzten Moment einfach alles abgeschrieben und ich habe nicht gelernt und ich habe irgendwie nicht aufgepasst und ich habe mir keine Sachen notiert und ich wusste nicht, was los ist. Und es war ständig so ein Navigieren von, oh, wie kann ich jetzt nicht auffallen? Wie kann ich jetzt irgendwie die Situation so biegen, dass niemand merkt, dass ich gar nichts gemacht habe, völlig unvorbereitet bin, eigentlich nur anwesend war. Das hat eben so meine Kindheit gefühlt.
Wie würdest du sagen, dass da der Autismus mit reinspielt?
Ich würde sagen, das ist total schwierig. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das Thema Kindheit und ADHS bei mir viel präsenter ist als Kindheit und Autismus. Ich habe das Gefühl, wenn, dann ist es am ehesten in die Richtung soziale Probleme und das Gefühl von anderen Leuten ganz, ganz weit entfernt zu sein. Irgendwie dieses Gefühl, da findet ein Austausch statt, da findet eine Welt statt, da finden Beziehungen statt und ich stehe daneben und denke so, warte mal, warum jetzt genau? Wie habt ihr euch jetzt darauf geeinigt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Woher wusstet ihr jetzt, was ihr sagen sollt? Wie ist dieses Gespräch jetzt entstanden? Warum habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Warum bist du schon wieder böse auf mich? Warum haben wir uns jetzt gestritten? Das war für mich irgendwie immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses soziale Austausch irgendwie immer so einfach passiert ist und für mich immer so ein Rätsel war. Und das ist, glaube ich, so das, was dann halt noch vermischt zu noch größeren Problemen geführt hat.
Was würdest du sagen, sind heutzutage die Symptome, die dich am meisten im Alltag beeinflussen?
Ich würde sagen, die Gedankenraserei. Die Grübelei, ganz, ganz schlimm. Und wahrscheinlich meine Sensory Issues. Also meine sensorische Hochempfindlichkeit, die ist auch viel schlimmer geworden mit den Jahren. Also die wird auch gefühlt, also ich war schon immer sehr empfindlich, aber ich bin mit den Jahren noch viel empfindlicher geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht auch sehr viel zu Hause hocke und deswegen mich komplett sensibilisiere, noch mehr, weil ich nichts gewohnt bin irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel morgens schon immer das Vogelgezwitscher gestört. Ich konnte nicht schlafen, aber es wird immer schlimmer. Es wird so schlimm, dass ich durch die geschlossene Fensterscheibe mit Oropax das Gefühl habe, ich kann nicht schlafen, wenn ein kleiner Vogel ganz leise zwitschert.
Aber ich kann mich daran erinnern, dass du mir auch immer wieder erzählt hast, dass du die früheren Jobs, die du hattest und so, dass das auch die absolute Katastrophe und die absolute Hölle war. Ja. Aber dass du dann halt den ganzen Tag quasi darauf fokussiert hast, da reinzupassen und da nicht aufzufallen und da irgendwie durchzukommen. Magst du darüber kurz erzählen?
Über meine Jobs?
Oder halt über.
Ja, das Thema Masking. Also ich habe ja irgendwie schon so seit ich 14 war, glaube ich, irgendwelche Nebenjobs gehabt. Also Zeitung austragen war der erste, der war cool, da musste ich halt nicht mit Menschen agieren. Und danach kam aber halt so diese ganzen Service-Jobs. Und die Service-Jobs waren halt mit Menschen agieren und Kunden in Kontakt. Und dann hieß es auch immer, du musst lächeln und der Kunde ist König und ist egal, wenn, keine Ahnung, wenn die nicht recht haben, dann kriegen die halt eine Praline umsonst. Und ich fand's ganz schlimm. Also ich glaube, es liegt halt einerseits an der Art von Jobs. Ich glaube, dass viele Leute das nicht cool finden, in Jobs zu arbeiten, wo man wenig verdient und zusätzlich auch keine Anerkennung bekommt und viel Kundinnen Kontakt hat. Aber ich habe immer gemerkt, mir macht es so viel mehr aus als andere. Ich hatte ja oft KollegInnen und ich habe gemerkt, okay, die finden es nicht schlimm, Smalltalk mit den KundInnen zu halten, die finden es nicht schlimm, teilweise sehr lange monotone Tätigkeiten zu machen, so wie abkassieren. Meine Kasse hat nie gestimmt, bei anderen hat sie immer gestimmt. Aber es war halt vor allem auch dieses komplette nicht kontrollieren zu können, was meine Umgebung angeht. Ich werde einfach eingesetzt und da ist dann laute Musik und dann sind da Menschen und die reden und ich muss da stehen und funktionieren und lächeln und dann sagt mein Chef mir, ich lächle nicht genug. Und das war einfach die Hölle. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und natürlich habe ich da extrem Maß gegen betreiben müssen. Also man kann, wahrscheinlich muss man in vielen Angestellten-Jobs Maß gegen betreiben, aber halt vor allem dieses, wo man repräsentiert und wo man quasi vorne steht und sagen muss, ich will hier was verkaufen oder ich will hier irgendwie, ja, dass alle sich wohlfühlen, da muss man sich selber halt komplett zurückstellen und people pleasen und so tun, als ob man das ganz toll findet. Und da kommt man ums Masking nicht herum und das hat mich komplett fertig gemacht.
Masking vielleicht nochmal für alle, die jetzt noch nicht ewig unseren Podcast hören, keine Ahnung, ist so ein bisschen die Symptome, die man hat, zu verstecken und zu überkompensieren. Die ganze Zeit sich super bewusst darüber sein, dass man nicht so funktioniert wie andere und versuchen halt eine Maske aufzusetzen. Daher kommt halt der Begriff. Und das kenne ich natürlich auch mega gut. Und das ist vor allem bei mir sowas wie, kennst du das, wenn du so mit jemandem redest und eigentlich willst du so dazwischen reden, also weil dir gerade irgendwas einfällt und dann musst du dich so darauf konzentrieren, nicht dazwischen zu reden, dass du überhaupt nicht mehr zuhörst, aber Hauptsache dein Gegenüber denkt sich so, oh ja, Lisa ist eine richtig gute Zuhörerin, weil sie nimmt die ganze Zeit ganz, ganz an und lächelt und sagt, oh ja, cool. Und eigentlich bin ich im Kopf nur so, Alter, ich schneller, ich muss das jetzt loswerden, was ich sagen will. Also sowas zum Beispiel, ne?
Und also die panische Angst zu vergessen, was du sagen möchtest und deswegen auch gar nicht mehr zuhören.
Das habe ich ja permanent, das habe ich auf so einem Podcast so. Es gab eine Zeit, da haben wir uns Notizen gemacht über das, was wir noch sagen wollten, aber das wurde irgendwann, also es war dann irgendwann.
Das ist doch egal, ja, okay, dann bitte.
So, ich wollte nochmal auf das hinaus, wo du vor 5 Stunden irgendwann gekommen bist. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Oder ich weiß, ich habe heute auch gesehen, dass einige Leute von euch sehr viel früher da waren, als die Zeit gegeben hätte. Und das war bei mir so krass und ist auch halt immer noch so, dass ich krass überkompensiere, dass ich immer zu spät bin, dass ich halt immer überall zu früh bin. Also wir waren auch heute bei mir noch zu Hause und wir hätten noch 2 Stunden Zeit. Und ich so, du, ich pack schon mal, ne? Ich pack schon mal das Auto jetzt ein. Also bei mir können wir dann auch gleich losfahren. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn wir ein bisschen früher losfahren. Und wie viel Zeit mich das einfach kostet, damit andere Leute nicht sauer auf mich sind, dass ich irgendwie mal 5 Minuten oder auch mal 10, 20 Minuten zu spät bin, weil ich eben Zeit vergessen habe, sondern dann halt dieses super aware sein, dass ich mir selber nicht vertraue und deswegen über alle Vorsichtsmaßnahmen der Welt ergreife und lieber eine halbe Stunde zu früh beim Termin bin, als eine Minute zu spät. Und dann sitze ich manchmal im Auto vor dem Termin und vergesse da die Zeit und komme dann trotzdem zu spät.
Das finde ich ist übrigens auch so eine ganz, ganz unangenehme Begleiterscheinung von ADHS, dieses Gefühl, sich selber nicht vertrauen zu können. Das finde ich ganz schrecklich. Zu wissen, okay, ich muss eigentlich noch diese Sache erledigen, aber ich weiß 100%, ich werde es vergessen. Das heißt, ich muss irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen und ich muss irgendwie 17 Wecker stellen und ich muss mir das 10-mal aufschreiben und am besten werfe ich alle Sachen in einen Raum rein, die ich benutzen will, weil wenn ich sie sehe, dann vergesse ich sie nicht oder ich sitze noch, keine Ahnung, eine Stunde rum, weil ich könnte ja sonst vergessen, dass ich losgehen muss. Ich könnte ja vergessen, dass ich heute hier auf der Bühne sitzen muss und deswegen bin ich über 2 Stunden vorher da und bin dann einfach im Wartemodus und denke so, okay, gut.
Und jetzt? Als ob das halt realistisch wäre, dass man halt einfach vergisst, loszufahren, ja, weil man einen Auftritt hat. Aber es ist ja wirklich so, ich glaube das dann. Also ich denke dann, dass das passieren würde.
Ja, ich habe auch Angst davor. Also weil ich halt sozusagen nicht sozusagen, sondern weil ich definitiv die Erfahrung gemacht habe, dass ich mir ja oft nicht trauen kann. Und dass ja ganz oft schon Sachen passiert sind, weil ich mir es nicht notiert habe, weil ich es vergessen habe, weil ich dachte, ach, das passt schon so. Und es passt halt nie.
Aber es ist ja, also man kann ja lernen, ich finde, man kann lernen, sich da so ein bisschen mehr zu vertrauen. Das ist so mein Eindruck. Wenn man wenn man nicht halt immer versucht, irgendwie was anders zu machen, als das eigene Gehirn funktioniert. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag bei einer großen deutschen Krankenkasse und ich habe den Vortrag einen Tag vorher, also ich wusste, man musste den 2 Tage vorher einreichen, damit die wissen, dass der fertig ist, weil das halt ein großes Ding war. Und dann habe ich irgendwas hingeschickt und dann habe ich 3 Stunden vor dem Vortrag noch meine neue Präsentation hingeschickt. Ich dachte, bin jetzt fertig, könnt ihr das bitte hochladen, statt das, was ich euch vor ein paar Tagen geschickt habe. weil ich weiß, dass es in letzter Minute schon ganz gut funktioniert. Also es ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass irgendwas Großes dann doch in letzter Sekunde gecrashed, sondern ich habe es immer irgendwie hinbekommen. Und irgendwie arbeite ich halt so auf diesem irgendwie und nicht so auf diesem, es ist vielleicht besser, wenn ich 21 Tage bevor Charlotte kommt, anfange aufzuräumen zum Beispiel. Also wenn ich mir super viel Zeit für irgendwas nehme, weil alle das ja so machen, weil alle sagen, naja, es dauert halt Zeit und da muss man sich viel Zeit für nehmen, es viel mit beschäftigen. Letztendlich habe ich 2 Tage vorher aufgeräumt und es ist ja auch okay gewesen. Und ja, ich glaube, das ist halt der Trick, ist so ein bisschen, dass man positive Erfahrungen macht, dass es dann noch irgendwie in letzter Sekunde klappt, weil die Alternative wäre für mich, und das habe ich letztes Jahr so gemacht, ist sowas gar nicht annehmen. Also Vorträge halten, sowas wie heute, irgendwas, wo man sich drauf vorbereiten muss, irgendwas, wo man an viele Sachen denken muss. Ist ja auch groß organisatorisch irgendwie ein Thema, dann sowas nicht mehr zu machen. Und letztes Jahr habe ich quasi das ganze Jahr zu Hause gehockt, weil ich halt dachte, nee, das kann ich nicht, das kann ich eigentlich auch nicht, und oh, da weiß ich nicht, ob ich das irgendwie schaffe, dann mache ich es lieber nicht. Und das ist halt die Alternative dazu.
Ja. Würdest du sagen, dass du dir wegen deiner ADHS oder wegen deiner Neurodivergenz die Selbstständigkeit gesucht hast?
Ja. das ist ja auch immer das große Gefühl, was über allem schwebt, ist ja, dass man niemanden enttäuschen will. Deswegen maskiert man, deswegen versucht man den ganzen Tag irgendwie zu funktionieren für andere Leute und am besten halt nicht für sich selbst. Und in der Selbstständigkeit, also natürlich organisatorisch ist das eine ganz andere Hausnummer, als irgendwie 9-to-5 irgendwo ins Büro zu gehen. Aber ich muss sagen, seit ich nicht mehr permanent Angst habe, Leute zu enttäuschen, ja, sondern nur noch Angst habe, mich selbst zu enttäuschen, habe ich gar nicht mehr so diesen ständigen Druck in der Brust von, aber morgen muss ich wieder funktionieren. Also morgen ab 9 ist wieder, da ist wieder Funktionalitätsmodus angesagt.
Ja. Das ist auch so eine Sache, die ich in den Jobs ganz, ganz furchtbar fand, diese gewissen Timeslots. Egal wie es mir geht, egal wie mein Tag ist, egal was war oder wie, keine Ahnung, ja, egal was, ich muss um diese Zeit da und da sein, dann muss ich um eine andere Zeit Pause machen, dann ist die Pause vorbei und dann habe ich irgendwann Feierabend und dann darf ich mich so richtig entspannen, auf Kommando sozusagen, und das fand ich ganz schlimm. Also nicht nur, dass natürlich Kreativität und der Sinn und irgendwie die schönen Inhalte gefehlt haben, sondern ich hatte auch das Gefühl, so, dass eine andere Person voll darüber bestimmt, wie mein Leben gestaltet ist und wo ich physisch zu sein habe. Und das fand ich ganz schrecklich. Und das finde ich in der Selbstständigkeit so gut, dass es irgendwie so diese Freiheit ist. Selbst wenn ich irgendwie, keine Ahnung, von 9 bis 5 am Schreibtisch sitze, dann habe ich das bestimmt. Und dann ist es auch ganz anders.
Ja, das ist ja im Prinzip, ist es ja schon in der Schule so, dass im Prinzip neurodivergente Menschen in der Schule ja gar nicht stattfinden können, wie sie eigentlich stattfinden würden. Wir haben auch mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass dieses, du gehst da erstmal hin und eine bestimmte Uhrzeit, dann musst du 45 Minuten funktionieren und dann hast du 20 Minuten Pause zu machen und dich gefälligst zu erholen und dann hast du nochmal 45 Minuten und dann hast du 5 Minuten Pause zu machen. Also dieses ganze Konstrukt von, ich muss mich auf Knopfdruck eigentlich konzentrieren können, was uns ja allen sehr leicht ist, und muss aber auch auf Knopfdruck dann eine Erholung haben, die man halt nicht erreichen kann, weil man einfach gar nicht den Kopf abschalten kann, sondern permanent von Leuten umgeben ist, die irgendwie eine Erwartungshaltung haben oder wie bei dir zum Beispiel, die dann soziale Ansprüche irgendwie an dich haben, muss ja ständig permanent eigentlich aufpassen, dass du irgendwie überall mitkommst, überall klarkommst und so. Und dann geht man quasi aus dieser Schulzeit, die ja die absolute neurodivergente Hölle ist, ins Berufsleben und denkt sich, ja, geil, das ist genauso wie da.
Also, ja. Trotzdem, die Schulzeit wird jetzt bei uns sein.
Dir fällt es meistens wieder ein, weil ich kann hier meine Gedanken immer
nicht. Ist es mir eingefallen. was mich auch richtig genervt hat, ist, die Sache ist ja die, wenn man ADHS hat, kann man sich nicht aussuchen, was man interessant findet und wann man zuhört. Entweder man findet was gut oder das Gehirn schaltet halt ab. Und das war bei mir einfach so ein riesiges Problem, weil ich hatte halt Fächer, die habe ich geliebt und in denen wollte ich irgendwie alles wissen und da hat es mich genervt, dass die anderen Leute irgendwie so uninteressiert waren und dass sie irgendwie nicht irgendwie, keine Ahnung, so schon auslesen wollten, wie ich das dann zu Hause gemacht habe. Und in Mathe hatte ich halt das Gefühl so, keine Ahnung, ich bin in der 8. Klasse, aber mitgekommen bin ich eigentlich schon seit der 5. nicht mehr. Also es ist halt so, es war einfach nicht möglich zuzuhören. Ich hatte einfach das Gefühl, ich verstehe das alles nicht, aber nicht, weil ich die Erklärung nicht verstehe, sondern weil ich einfach nicht da war. Und das fand ich so schlimm, gezwungen zu sein, mich mit Dingen die ganze Zeit zu beschäftigen, die mich nicht interessieren, was bei mir halt heißt, ich kann nicht zuhören. Es geht nicht.
Ja, das ist ja auch in der Selbstständigkeit so, dass man viele Sachen hat, die einen vielleicht nicht so mega doll interessieren, aber das ist dann so ein riesiger Weg. Also bei mir ist es halt Buchhaltung. Ich finde Buchhaltung ganz schlimm, weil da muss man sitzen und da muss man sich mit Zahlen beschäftigen und da muss man irgendwelche Sachen ausdrucken und die dann sortieren und so. Also es ist wie früher Mappen machen in der Schule. In schlimm, mit Finanzamt im Hintergrund. Und das ist aber dann irgendwie immer so, da muss ich so richtig, weiß ich nicht. Also ich habe ja dann so diese Strategie zum Beispiel, dass ich mich dann als, ich verkleide mich dann, also wirklich physisch, ziehe mir dann eine Bluse an und dann bin ich meine eigene Buchhalterin und beschwere mich die ganze Zeit und cosplay quasi meine eigene Buchhalterin, damit das halt irgendwie so ansatzweise interessant ist, damit zumindest dieses Schauspiel irgendwas in meinem Kopf auslöst, dass ich irgendwie genug Dopamin in meiner Birne habe, um überhaupt die nächste Stunde durchzustehen von Buchhaltung. Jetzt zum Beispiel. Machst du das?
Buchhaltung? Ich lasse es halt nicht zu so einem riesigen Berg werden. Ich glaube, dann ist es das Schlimmste. Ich versuche es einfach immer direkt zu machen. Das ist das Schlimmste, was ich jetzt sagen konnte.
Nee, Charlotte ist die Vernünftige von uns beiden.
Wenn ich halt alles auf einmal machen müsste, fände ich es auch furchtbar. Aber ich versuche es halt einfach mal direkt alles wegzumachen.
Ja, das funktioniert bei mir.
Ja. Also ich finde in der Selbstständigkeit, klar, gibt es auch blöde Sachen. Aber ich muss halt irgendwie jeden Tag denken, was für unfassbar unsinnige, dumme, langweilige Quatschaufgaben ich früher gemacht habe. Da denke ich immer, das ist so viel geiler. Irgendwie ist es so viel schöner, das zu machen, was auch irgendwie Sinn macht. Und das ist, glaube ich, für mich so das Beste an der Selbstständigkeit. Einfach nicht das Gefühl zu haben, ich sitze hier und mache Bullshit.
Ja, und die Frage, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, das entscheidet das ADHS-Gehirn ja auch jeden Tag neu. Das ist ja das Schöne daran. Es kann ja eine Sache super viel Sinn machen und super spaßig sein. Ich habe zum Beispiel, als ich noch angestellt war, halt teilweise, also das Kürzeste, wo ich irgendwo war, waren 4 Wochen in einem Job. Die 4 Wochen war ich super in dem Job. Ich war klasse, weil das war neu, es war aufregend, neue Leute kennengelernt, das war der Wahnsinn. Ich bin auch immer dann umgezogen, hatte eine neue Wohnung, alles war toll. Und dann so irgendwann zwischen 4 Wochen und so 6 Monaten hat sich das dann so eingeschränkt, dass ich dachte, boah, ist das alles langweilig, ist alles jeden Tag das Gleiche und ich muss immer das Gleiche machen und die Leute verändern sich auch nicht und meine Wohnumgebung verändert sich auch nicht. Und das ist für mich, ich bin so ein Mensch, ich langweile mich ultraschnell und dann aber auch so körperlich. Also ich habe dann sofort das Gefühl, nicht so abends ist ein bisschen langweilig, aber irgendwie ist mein Leben nicht so spannend, sondern sofort so, ich muss weg, ich muss raus, ich muss kündigen, ich muss umziehen. Das habe ich ja früher auch regelmäßig gemacht, bevor ich halt wusste, was überhaupt los ist und dass das halt auch ein Symptom sein kann. Wie, wo wollte ich jetzt hin mit diesem mit dieser Ausschwärmung?
Ja, wir waren für eine Selbstständigkeit.
Keine Ahnung.
Okay, Selbstständigkeit, wir können vielleicht ein bisschen so zum Thema Alltag übergehen. Was würdest du sagen, wo du in deinem Alltag am allermeisten deine Übergangs merkst?
Ich glaube, du hast mich das schon gefragt, oder? Was nee, ich habe es schon beantwortet am Anfang. Du hast es nicht gefragt. Wisst ihr es noch?
Okay, dann lass es mich anders formulieren. Wo hast du das Gefühl, dass dein ADHS richtig Vorteile bringt in deinem Alltag und wo bringt sie die meisten Nachteile? Oder wo würdest du sagen, ist die ADHS eigentlich auch mal was richtig Cooles?
Also in dem Alltag, den ich habe, als Creatorin, die sich mit Neurodivergenzthemen beschäftigt, bin ich ja quasi Berufs-ADHSerin. Das heißt, im Prinzip bringt es erstmal nur Vorteile im Sinne von, entweder ich habe einen guten Tag, dann filme ich 25 Videos und habe irgendwie total viele Ideen und mache mir alles mal ganz klassisch in meine Notizen-App rein, damit ich das niemals vergesse. Und das ist dann cool, da bin ich total produktiv, da kann ich dann auch Buchhaltung machen oder mich irgendwie, dann kommt ein neues Thema angeflogen, die so, wow, das ist das beste Thema, was ich jemals gehört habe und kann das dann irgendwie in meinem Content verarbeiten. Oder ich habe halt einen schlechten Tag und das ist aber für mich im Prinzip auch gut, weil ich glaube, ganz viele Leute wünschen sich, auch schlechte Tage zu sehen auf Social Media und auch zu sehen, dass es halt auch mal kacke läuft und dass man sich halt auch mal nicht aufraffen kann und dass dann auch mal das Konsequenzen hat und das eben scheiße ist, ja, und sich kacke anfühlt. Und so ist es eben so, dass ich versuche, die schlechten Zeiten und die schlechten Tage als das zu nehmen, was sie sind, nämlich dann gut für andere Leute. Also, dass ich einfach sagen kann, ja, wenn es halt wenigstens für mich schlecht ist oder für andere gut ist, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Aber es ist halt, ich habe es vorhin schon gesagt, so dieses Planen, das mich nervt, das richtig doll, dass ich halt nichts, ich kann keinen Plan machen und sagen, cool, das machen wir dann. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, jetzt auch wenn du näher dran würdest, wir würden uns verabreden oder so,
ja,
nächste Woche Mittwoch, dann müsste ich dir nächste Woche Mittwoch nochmal Bescheid sagen, ob das dann wirklich auch passt oder ob ich mir aus Versehen drei andere Termine reingeplant habe oder ob ich mich an dem Tag nicht so energievoll fühle, mhm, wie ich an dem Tag, als wir uns verabredet haben. Und das nervt mich manchmal ein bisschen, weil halt alles immer nur so super akut stattfinden kann. Mhm. Aber das ist halt auch ein Vorteil, ne? Weil wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt jemand kommt und sagt, kannst du mal einen Vortrag hier halten über Neurodivergenz, dann kommt sofort so ein kleines Glitzer in meinem Gehirn und ich bin so, ja, natürlich mache ich das und natürlich mache ich das auch sofort. Und man ist halt irgendwie flexibel und kann irgendwie so relativ schnell, glaube ich, auf verschiedene Dinge eingehen.
Ja, das Thema Energie ist halt so eine Münze mit zwei Seiten. Also das Thema Energie ist halt, finde ich, irgendwie super relevant, weil einerseits ich das Gefühl habe, dass manchmal so krasse Energien freigesetzt werden können, wenn halt irgendwas kickt oder wenn irgendwas als wichtig angesehen wird. Und ich habe das Gefühl, ich kann innerhalb von kürzester Zeit so krass viel erledigen und so viel schaffen und irgendwie so kreativ sein. Und dann sprudeln die Ideen einfach geradezu. Und ich habe das Gefühl, so, ich bin so die geilste Person der Welt und meine Arbeit irgendwie fließt nur so dahin. Und was andere irgendwie in drei Tagen machen, mache ich dann in einem Tag oder einem halben Tag. Mhm. Und das ist halt übel geil, wenn man in den Hyperfokus kommt und das Gefühl hat, man hat übel viel geschafft. Aber gleichzeitig kann ich halt meine Energie auch nicht einteilen und dann kommt halt slow und dann habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Vorteil, wenn man selbstständig ist, ne? Weil man muss jetzt nicht irgendwo erscheinen. Aber auf der anderen Seite kommt halt niemand, der sagt, ach, ich mache das schon für dich, sondern man muss halt alles selber machen.
Ja. Ja, so in dem Kontext werde ich dann auch nochmal so auf den Dopaminkater eingehen, den wir beide die nächsten Tage wahrscheinlich haben werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe die nächsten Tage nichts mehr eingeplant, weil ich halt weiß, gerade wenn so ein Hoch kam oder wenn man jetzt sowas hat wie hier, keine Ahnung, ich bin so aufgeregt und habe immer sehr viel, es dreht sich ja sehr viel darum und es ist sehr dopaminig, weil es ist ganz neu, man kommt hier hin, wir haben gerade schon im Hotel eingecheckt, es war mega cool. Also es ist halt dann immer so ganz viel Neues auf einmal und da bin ich dann immer in so einem totalen, surfe ich so eine totale Welle und es ist richtig, richtig gut. Und morgen werde ich nach Hause fahren und ich werde mich wahrscheinlich im Schlafzimmer einschließen und muss erstmal die Decke anstarren irgendwie und bin dann so ganz, so das Hirn rattert und rattert und rattert, aber ich kann dann nichts mehr von außen irgendwie ertragen, weil es dann plötzlich so, pfui,
ja,
runterrutscht, auch so energiemäßig und halt
energiemäßig und ich bin dann auch richtig traurig. Also ich fühle mich dann auch irgendwie so, als ob was, also es hat was richtig Geiles stattgefunden und dann ist es vorbei so ein bisschen wie nach einer Klassenfahrt. Und einfach richtig traurig, dass es jetzt vorbei ist.
Und dann so ein richtig guter Hyperfokus, wenn man so ein richtig gutes Hobby hatte, wo man denkt, das wird jetzt meine neue Persönlichkeit und das werde ich jetzt für immer wirklich beruflich machen. Und dann so, ist ja gar kein Dopamin mehr drin irgendwie. Warum? Mach was.
Liest du überhaupt noch kein Fitness?
Hör auf. Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ja, dafür sind diese Dopamin-Ereignisse eigentlich ganz cool.
Ja.
Wir haben jetzt hier nichts vorbereitet für heute, sondern wir haben jetzt einfach so durchgeflogen.
So richtig vorbereitet. Von jedem Podcast auch. Ja. Wir wollten noch so ein bisschen über das Thema soziale Beziehungen, Freundschaften sprechen. Du hast mal ein Reel gemacht, was sehr viral ging, was dann hieß, ich habe keine Freunde.
Und alle kommentieren, aber du hast doch Charlotte.
Vielleicht war ich ein kleines bisschen geknickt daran, aber möchtest du was sagen?
Ich habe das Reel gemacht und ich bin auch schon immer eine Person, die keine bis wenig keine Freunde hatte, also immer so ein bisschen überall so mit dabei war, überall so mitgemischt hat, aber nie irgendwie, ich hatte nie so diese klassische beste Freundin oder so, weil ich es immer sehr anstrengend fand, dass da halt dann ich ich dachte immer, okay, Schule hat irgendwie eine Anforderung an mich und Arbeit hat eine Anforderung an mich. Und dann hole ich mir nicht noch Leute, die dann auch noch eine Anforderung an mich haben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Leute von außen immer sehr, so, warum hast du dich nicht gemeldet? Und warum machst du jetzt das? Und warum hast du unsere Verabredung vergessen? Und warum bist du manchmal so weird? Und ich habe dann immer irgendwie relativ zurückgezogen gelebt, bis ich gemerkt habe, dass Freundschaften mit anderen neurodivergenten Menschen halt richtig geil sein können. Und deswegen entschuldige ich mich auch nochmal für das Reden, dass ich gesagt habe, dass ich keine Freunde habe. Weil zum Beispiel mit Charlotte ist es, wir sind nicht mal super ähnlich, finde ich. Also wir sind in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich, aber in anderen Punkten, Charlotte ist deutlich vernünftiger, ein bisschen organisierter vielleicht als ich, I don't know. Aber hat halt eben auch ganz andere Erfahrungen gemacht und hat halt eben auch noch den autistischen Teil. Und ich bin halt so eine Chaos-Queen irgendwie.
Ja.
Aber ich habe keine Angst, dir zu sagen, so, hey, ich habe mich jetzt gerade nicht gemeldet, ich habe nichts gut irgendwie.
Das Thema Masking ist halt ein Riesending in Freundschaften. Das Gefühl zu haben, dass man eigentlich nicht so richtig zeigen kann, wer man ist. Dass man eigentlich das Gefühl hat, man muss sich die ganze Zeit ein bisschen zusammenreißen, man muss sich ein bisschen an andere Leute anpassen. Also sei es jetzt irgendwie, was Interessen angeht oder Meinung zu irgendwas. Also ich bin halt so groß geworden, dass ich das Gefühl hatte, alles, was ich denke und fühle und was ich über irgendwelche Dinge denke, ist Quatsch. Das macht sowieso keinen Sinn. Und deswegen muss ich das übernehmen, was andere Leute sagen und was andere Leute denken und wie andere Leute sich verhalten. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Das ist ja auch in Freundschaften, da ist man ja auch nicht auf Augenhöhe. Da hat man ja auch nicht das Gefühl, dass man sich wirklich öffnet und dass man wirklich sich nahe ist und dass man so sein kann, wie man ist. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit mit jemandem irgendwie was mache und das Gefühl habe, ich kann nicht sagen, dass ich nicht raus in der Sonne sitzen möchte und ich muss mich zusammenreißen, dass mich die ganze Zeit was runterfällt und ich kann auch nicht sagen, was mich wirklich beschäftigt und keine Ahnung, es ist auch eigentlich gefällt es mir hier gar nicht, ich muss people pleasen, es ist ja furchtbar anstrengend und es macht ja, sich mit Leuten zu treffen oder Freundschaften zu knüpfen, super schwierig und unattraktiv.
Ich habe das halt auch nie verstanden, auch warum Leute so riesige Freundeskreise haben und ich war immer so diejenige, so lass mich alle in Ruhe, weil also ich hatte eine beste Freundin im Abi und die hat vor, ich glaube, 4 Jahren ihre ADHS-Diagnose bekommen. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, man findet sich so, also ohne, dass man es halt dann vielleicht weiß. Und dann kann man irgendwie auf derselben Welle sein und dann hat man irgendwie vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür, dass die andere Person einfach nicht so funktioniert, wie das vielleicht die Erwartungshaltung ist. Oder dass dann halt auch mal irgendwie was durchrutscht oder dass dann irgendwie auch mal, keine Ahnung, ne, dass man ständig unterbrochen wird oder irgendwie ständig Dinge nicht eingehalten werden, was also mir zumindest immer noch relativ häufig passiert. Aber wenn das Verständnis da ist, dann passiert es mir auch seltener. Damit, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mein Gegenüber ist irgendwie cool damit, dann habe ich auch gar nicht so das große Problem, dann vielleicht auch mal über meine eigenen Grenzen ein bisschen hinauszugehen, weil ich denke, das ist mir irgendwie wert, weil die andere Person ja auch super viel Verständnis hat. Aber wenn ich halt immer nur das Gefühl habe, so, ach Lisa, warum hast du nicht und warum kannst du nicht und ja, andere können das doch auch und mach das doch bitte einfach und so weiter. Da habe ich dann irgendwann auch überhaupt gar kein Interesse und gar keinen Bock mehr drauf irgendwie.
Ja, und wir sind vorhin und gestern die ganze Zeit so umeinander gewühlt und ich meine, alles okay und es ist jetzt so, also darf ich vielleicht auch noch ein Glas Wasser haben und ja und bin hier und das und wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt noch.
Weil ja, weil wir
People Pleaser
aufeinander und wir sind im Podcast gar nicht so, also wir sind am Telefon nee, gar nicht so,
weil
wir
uns
auch nicht sehen. Aber irgendwie war das dann so, weil wir beide, glaube ich, gewöhnt sind, dass in vis-à-vis-Kontakten man erstmal so abklopfen muss, wie ja. Funktioniert die andere Person und wie ist das jetzt überhaupt in Ordnung.
Ja.
Und den Eindruck hatte ich halt zum Beispiel bei uns irgendwie total, auch so, ne, immer wenn wir jetzt gesehen haben, dass man immer so ein bisschen so sich selber zurücknimmt, das kennt vielleicht auch ganz viele von euch, dass man immer erstmal guckt, wie ist die andere Person drauf, kann ich hier sein, wie ich bin, möchte ich hier sein, wie ich bin, finde ich mich sicher. Und ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich sehr doll so sein kann, wie ich bin, und auch im Podcast. Und aber trotzdem ist es irgendwie so dieses so ein bisschen umeinander rumtänzeln und so ein bisschen gucken und so. Und das finde ich eben, so, wenn ich das halt dauernd machen muss mit Leuten, finde ich das wahnsinnig anstrengend. Deswegen werde ich niemals eine Person sein, die, glaube ich, super viele Freunde hat. Wir haben eigentlich eher introvertiert, deswegen weiß ich auch nicht, warum ich Instagram mache, Podcast und auf Bühnen sitze.
Aber cool, weil ich hier
bin. Wie ist das alles passiert? Also insgesamt reichen mir so 1-2 Leute in meinem Leben. Mit Charlotte telefoniere ich quasi jeden Tag oder halt eben vor allem immer, wenn irgendwas Wichtiges ist, weiß ich, dass ich dich anrufen kann schnell. Und das reicht mir.
Ja, also ich war auch schon immer eher die Person für wenige Freunde. Also ich bin nicht, wenn ich keine Freunde habe, aber ich bin halt immer so, ich habe sehr ausgewählte Menschen in meinem Leben. Es sind dann so alle so sehr, da habe ich sehr genau darauf geguckt, wen hole ich mir denn rein. Und es sind dann, keine Ahnung, eine Handvoll oder vielleicht ein bisschen mehr. Und für die nehme ich mir dann auch gerne super viel Zeit und will damit die ganze machen. Also ich war halt auch noch nie die Person, die sich mit super vielen trifft oder gerne neue Menschen kennenlernt. Das ist für mich halt super anstrengend, vor allem so Menschengruppen, wo ich jemanden kenne. Also ich habe das Gefühl, ich bin in Menschengruppen die Person, die irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht und denkt, was mache ich jetzt? Wie fängt mein Gespräch an? Wie ist man normal?
Wann ist mein Einsatz in diesem Gespräch? So, wann kann ich vielleicht
noch ja, sagen? Ja, wann kann ich so einen Hechtsprung reinmachen?
Ich schlupfe da halt einfach
nicht. Ja.
Aber sind deine Freunde, noch divergent hauptsächlich?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass keine eine offizielle Diagnose hat. Außer du. Aber sonst würde ich sagen, also ich weiß von keiner offiziellen Diagnose. Man kann natürlich immer so eigene private Vermutungen anstellen bei einigen Leuten. Aber ich habe das Gefühl, das sind auf jeden Fall Leute, die Eigenschaften haben, die ich zum Beispiel an anderen neurodivergenten Menschen schätze, mit dem Gefühl habe, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Mhm. Das Gefühl habe ich bei super wenigen Menschen und eben nur bei einer ausgewählten Handvoll von Leuten, wie ich schon gesagt habe.
Das fühle ich. Also weil ja eben dieses Mal. Also ich glaube, man kann einfach mal abschließend sagen, Maske auf in Situationen, wo es. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt neurodivergente Creator sind und sagen, ja, wir machen jetzt einfach alles, worauf wir Bock haben und scheiß drauf und wir lassen einfach immer unsere Symptome raushängen bis zum geht nicht mehr und machen sie Sinnflut. Sondern es gibt ja auch Situationen, wo wir immer noch die Maske aufsetzen, sag ich mal, und versuchen, vielleicht über unsere eigenen Grenzen hinaus zu funktionieren. Das muss sich aber lohnen. Also das ist, mittlerweile gehe ich damit nicht mehr so freigebig um und mache irgendwie für jeden irgendwie ein Tänzchen, sondern mittlerweile ist es irgendwie so, wenn ich weiß, okay, das und das würde ich gerne machen, das und das Projekt, oder ich möchte, dass Charlotte mich noch lieb hat, wenn ich alles pünktlich mache und nicht erst 3 Tage später oder gar nicht.
Das ist halt nie irgendwas.
Ich wollte das sagen, ich weiß nicht.
Aber würdest du sagen, dass du auch beruflich viel People pleased oder People gepleased hast?
Ja, ich war halt im Berufsleben halt immer so, dass ich habe halt gearbeitet und danach habe ich vor mich hin meditiert, weil ich so erschöpft davon war, dass ich einerseits gearbeitet habe und halt die komplette Zeit geguckt habe, passt es jetzt alles so? Habe ich alles im Kopf und dieses ständige Gefühl von, habe ich irgendwas vergessen? Den ganzen Tag, das ist immer noch so. Aber wenn ich die meisten Sachen, die ich jetzt vergesse, vergesse ich für mich selbst. Und, oder die ganz, ganz wichtigen Sachen, die haben dann halt 5 Kalendereinträge und nicht einen. Aber früher in so einem Arbeitsalltag, wo halt auch andere Leute davon abhängen, war halt immer, boah, ich hatte immer dieses diffuse Gefühl von, ich habe irgendwas vergessen. Ich war immer die Person mit den 1000 Klebezetteln in allen Hosentaschen und so weiter und irgendwie überall gemeint, wie ist das. Und das kostet halt Kraft. Das kostet wirklich viel Energie.
Ja. Das war bei mir genau. Also ich konnte danach auch nicht noch irgendwas machen oder so, wenn ich gearbeitet habe. Das hat mich komplett ausgebaut. Zu den Zetteln, das finde ich ganz witzig, bevor ich ein Smartphone hatte und schon als Kind, habe ich mir immer auf meine Hand richtig viele Sachen draufgeschrieben, weil ich schon als Kind diese Panik immer richtig krass hatte, ich könnte was vergessen. Also ich hatte immer hier, weil ich wusste, meine Hand verliere ich nicht. Darf ich auf jeden Fall heute noch mal aufrufen. Sonst war ich mein Anker, meine Sicherheit. Ja. Ich habe einen richtig dicken Kugel aufgemacht. Das ist dann Lachertag, aber nicht ganz wirklich.
Ja, aber also ich bin ja so eine Viertelperson. Also ich bin, wenn ich irgendwas irgendwo habe auf der Hand oder so, dann bin ich halt so eine Streich und mach und tu. Also irgendwie mit den Händen bin ich halt permanent irgendwie zugange. Ich habe einfach immer, also Zettel und alles irgendwie immer einfach verloren.
Ja,
sogar. Unsere Mitschrift, also was wir heute besprechen wollen, musste Charlotte mitbringen. Ich habe meins wahrscheinlich mir auch schon wieder irgendwo liegen lassen. Das ist halt immer das, was mich am meisten nervt. Ich denke dann immer, ach cool, das schreibe ich mir auf. Das ist wichtig, das muss ich mir aufschreiben. Und so, wo ist der Zettel? Und wo ist da alles, was ich brauche dafür irgendwie? Weil das ist ja nicht, das ist ja das, was viele Leute sagen, ne? Kauf dir doch mal einen Planer, schreib dir das doch einfach mal auf. Mach dir doch einfach einen Termin in den Kalender, dann ist es doch auch kein Problem mehr. Und ich würde so denke, klar. Als ob ich da noch nicht selber drauf gekommen wäre. So, wenn mein Leben so einfach zu lösen wäre, dann wäre es ja wirklich. Natürlich würde ich es dann machen.
Ich mache es ja auch. Ich habe viel Planung.
Und trotzdem haben wir die Veranstaltung zweimal mit dem falschen Datum angekündigt. Lisa hat in dem Livestream zweimal das falsche Datum benannt und ich habe die Podcast-Episode dann auch nochmal das falsche Datum geschrieben.
Genau. Aber wir sind trotzdem hier.
Und wir sind hier und ihr seid hier. Also irgendwie. Dann nehme ich die Gelegenheit mal beim Schopf, weil ich glaube, dass, also ich auf jeden Fall nicht und wir alle vermutlich noch nicht genug haben. Und ich nehme mal die erste Frage aus dem Publikum, die glaube ich ein Kompliment war. Jemand hat gefragt, wer oder was hat euch geholfen, diese Unterhaltung so locker vorzubereiten und zu gestalten?
Wir haben uns die erste Frage überlegt.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach weiter mit dem Podcast, das wird schon funktionieren. Und dann kamen wir hier an und dann wurde uns gesagt, ja, es gibt aber eine andere Frage zu Anfang. Und dann standen wir draußen und haben überventiliert und waren so, Schatz, das können wir nicht. Aber es hat ganz gut geklappt, fand ich. Ich fand, es war flüssiger, als ich dachte.
Ja, ich habe versucht, Blickkontakt mit allen zu vermeiden und mir vorzustellen, dass ich nur mit Lisa den Podcast aufnehme. Das hat sehr geholfen. So ein bisschen dissoziieren.
Perfekt.
Da würde ich mal einknüpfen. Also das geht auf meine Kappe, dieses okay, Konzept über den Haufen geworfen, es gibt eine andere Einstiegsfrage. Da interessiert mich, bevor ich gleich zu den Publikumsfragen komme, wir haben viel darüber gesprochen, was Sie für Strategien haben für den Alltag und was Sie machen können, damit so das allgemeine Leben irgendwie besser und runder läuft. Was würden Sie sich denn wünschen? Das Ziel des Abends ist ja eben Sichtbarmachung überhaupt von Neurodiversität. Was würden Sie sich wünschen, was so gesamtgesellschaftlich getan wird? Was kann ich als Moderatorin oder jemand, der im Supermarkt an der Kasse steht, was kann die Gesellschaft tun, damit das Leben für neurodivergente Menschen ein bisschen einfacher wird? Also es muss ja nicht nur die Person selber was tun.
Darf ich direkt übernehmen?
Also wir fallen direkt zwei Bereiche an, das ist Schule und Arbeitsmarkt. Das sind für mich so die relevantesten Dinge. In der Schule fängt es halt an, dass als neurodivergentes Kind teilweise komplett durchfällt und dass die Strukturen halt nicht für einen gemacht sind und dass sich auch nicht überlegt wird, dass vielleicht nicht alle davon profitieren, 90 Minuten still zu sitzen und dass man nicht verbieten sollte, dass jemand malt oder ein bisschen mit dem Kuli rumspielt, weil mir das dabei geholfen hat, mich zu konzentrieren und ich wesentlich besser zuhören konnte, dass man insgesamt mal diese gesamten alten Strukturen und dieses alle müssen irgendwie auf die gleiche Art und Weise lernen, dass man das ändert und individualisiert und nicht nur sagt so, du bist falsch, wenn du nicht extrovertiert genug bist, du bist falsch, wenn du himmelig bist und irgendwie aufstehst oder was auch immer, das ist für mich ein Riesending und ja, der Arbeitsmarkt ist nicht für neurodivergente Menschen gemacht. Also, willst du dazu was sagen?
Also ich glaube, es muss alles in allem mehr kommuniziert werden. Es müssen sich die Leute müssen sich trauen, auch ihre individuellen Bedürfnisse, weil es ist, ich habe zum Beispiel mal eine Anfrage bekommen für ein Coaching für ArbeitgeberInnen. Und ich war so, was soll ich da sagen? Ich bin eine Person mit ADHS. Und wenn man eine Person mit ADHS kennt, dann kennt man eine Person. Und meine Bedürfnisse sind nicht die von allen hier im Raum. Und das wird, glaube ich, oft übersehen, dass man jetzt zum Beispiel, wo ADHS ein Thema ist, dann sagt, ja, okay, cool, wir machen jetzt ganz viel für neurodivergente Menschen, aber wir fragen die Leute nicht. Und das ist halt das, was mich irgendwie nervt, weil ich denke, jeder neurodivergente Mensch, es gibt Leute, die brauchen viel mehr Struktur. Ich bin jemand, ich weigere mich in Strukturen reinzugehen, ich finde das ganz blöd. Es gibt aber Leute, die sind verbeamtet und arbeiten irgendwie am Finanzamt und machen da Akten und die sagen, das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann, weil es so gleich ist und ich genau weiß, was ich machen muss und so. Und das wäre für mich die Hölle. Und andere sagen halt, ich muss selbstständig sein, ich muss ein Freigeistkünstler, irgendwie sowas machen und brauche ganz wenig Struktur und kann dann gut meine Arbeit machen. Aber was wir halt machen müssen, ist in Austausch kommen, mit Betroffenen sprechen, wirklich individuell fragen, hey, wie brauchst du das, wie möchtest du das? Weil nur so kann jeder neurodivergente Mensch auch diese, wir haben ja auch über Vorteile gesprochen, so kann man die entfalten und dann können richtig, richtig coole Sachen entstehen. Die können aber nicht entstehen, wenn man quasi uns an die Kette legt.
Ja,
Das ist das, was ich... Vielen Dank für den Punkt. Ich muss gestehen, ich war selbst auch überrascht. Ich mache ja immer so Stereotypen im Kopf, leider. Eins davon ist, Leute im Autismus-Spektrum mögen alle Strukturen und halten sich daran fest. Und ich war total überrascht, dass sie jetzt gesagt haben, nee, Selbstständigkeit ist viel besser und freier für mich. Also ja, okay, nehmen wir gerne mit, die Leute fragen, und zwar jeden Einzelnen. Aus dem Publikum kamen viele Fragen zu so zwei Bereichen. Ich fange mal mit dem ersten an, was wir auch schon behandelt haben, das war so Thema Beziehungen. Sie haben schon erzählt, wie Sie diese führen, und ich fand es auch ganz wichtig, auch wieder Bedürfnisse aussprechen, sagen, hey, die Erwartungshaltung, die du vielleicht hast, kann ich oder will ich auch nicht erfüllen, und dann ist es ein bisschen einfacher. Jemand hat gefragt, wie schafft man es, einen Partner oder Partnerin zu finden, die sich nicht über das eigene Chaos, die das nicht nervt, wie macht man das? Gibt es da Praxistipps?
Ich habe Praxistipps dazu.
Mehr Erfahrung auf jeden Fall.
Ich glaube, man muss einen Partner finden, der zu einem passt. Bei mir ist es zum Beispiel, mein Partner ist mein Ruhepol. Mein Partner ist sehr ruhig, der bleibt sehr lange ruhig, auch wenn ich schon auf 180 Minuten hochgefahren bin, dann ist der immer noch totenruhig und ich bin so, warum regen wir uns jetzt nicht auf, obwohl ich mich da gerade aufrege. Ich finde das immer irgendwie ganz, ganz schön. Ich war auch schon mit Menschen zusammen, die dann mich gespiegelt haben und die genauso hochgefahren sind, die sich genauso über Sachen aufgeregt haben und die genauso chaotisch waren, die mir sehr ähnlich waren. Und das war für mich immer ein sehr starkes Pulverfass. Aber das heißt nicht, dass das nicht für manche Menschen auch funktioniert. Das ist natürlich spannend, das findet unser Hirn super. Das ist irgendwie was, das bleibt immer aufregend, weil es ist immer irgendwas los. Aber ich für mich zehre halt so ein bisschen von diesem jemanden haben. Ich glaube, ich könnte irgendwie Feuer fangen, sagt man das ja, ne? Und er würde da immer noch nicht mit sagen, ja, alles gut, irgendwie. Und auch wenn ich da irgendwie Chaos mache, also er sagt immer, ich bin eine Naturgewalt, das stimmt halt auch. Also egal, wie ich bin, da fliegt irgendwie irgendwas rum und da sind dann irgendwelche Zettel und dann sagt er, was steht da drauf, was wolltest du? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Und also irgendwie, und er ist so, ach nee, egal, fuck gar nicht mehr. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, aber wo findet man solche Leute? Keine Ahnung.
Ich glaube, als neurodivergente Person ist es immer am einfachsten, mit jemand anderem neurodivergentes zusammen zu sein. Aber wo man die Person wieder findet, ist natürlich die Frage. Es macht es, glaube ich, einfacher, wenn man jemanden hat, der muss jetzt gar nicht irgendwie zweimal ADHS sein, auch einmal ADHS und einmal autistisch, funktioniert bestimmt auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn da so ein Grundverständnis herrscht, dass das viele Sachen wesentlich einfacher macht, auch in der Kommunikation.
Ja, darf ich da kurz einhaken? Ja. Für mich wäre das zum Beispiel auch ein No-Go. Ich höre das öfter, ich schreibe öfter Leute, für mich wäre das ein No-Go, wenn mein Partner sich weigern würde, sich mit Neurodivergenz auseinanderzusetzen. Das fände ich ganz schlimm, weil das würde so sehr bedeuten, dass ein ganz großer Teil von mir nicht stattfinden darf. Und das fände ich ganz, ganz schlimm. Deswegen ist es auch, ich habe mein Buch zum Beispiel auch geschrieben, um es auch meinen PartnerInnen in die Hand zu drücken, um mal zu sagen, hey, du musst jetzt vielleicht nicht alle Seiten lesen, aber guck dir doch vielleicht mal so ein paar Kapitel an, dann sag mir mal, ob ich so bin oder ob du da irgendwas fühlst. Weil ich so wichtig finde, dass das Thema auch in der Beziehung Platz findet.
Ja.
Bevor ich zum nächsten Themenbereich Diagnostik, wo wir noch nicht so drüber gesprochen haben, da gibt es viele Publikumsfragen dazu. Bevor ich dazu komme, persönliche Frage. Ich habe beim Lesen und Hören mich gefühlt mit allem identifiziert, was Sie so angesprochen haben. Und habe so das Gefühl, es besteht vielleicht das Risiko einer Überidentifikation, weil eben ja die Symptome so nachvollziehbar sind. Gerade wir waren jetzt bei Beziehungen, ja, also auch ich rege mich auf, wenn mein Partner bei Sonnenschein zocken will und das Proteinpulver riecht. Das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber was raten Sie Menschen, die so den Verdacht kriegen, sie könnten vielleicht neurodivergent sein? Wie geht man an die Sache ran? Und auch vor dem Hintergrund gibt es das Risiko einer Überidentifikation.
Darf ich?
Na klar. Also, was ich eigentlich immer ganz gerne empfehle, was aber so ein bisschen anti-ADHS-ig ist, ist halt Symptomtagebuch führen. Ich weiß, wir machen alle nicht gerne so jeden Tag Sachen regelmäßig, aber es reicht ja schon, sich so ein bisschen mal rauszusuchen, was sind denn so die Symptome und wie oft kommt das bei mir vor. Das muss man nicht mal unbedingt als Liste machen. wenn man da gerade eh im Kopf Metall beißt, dann kann man sich das auch einfach mal merken und mal so ein bisschen gucken, ah, okay, ist es schon wieder vorgekommen, ist es schon wieder vorgekommen, wie oft ist es vielleicht in meiner Kindheit vorgekommen, sprechen mit Eltern oder mit Bezugspersonen aus der Kindheit macht auf jeden Fall Sinn, um einfach mal so ein bisschen zu fühlen, ah, okay, war das da schon ein Thema oder ist das irgendwie erst neu dazu gekommen? Natürlich kann es, die Symptome von ADHS sind sehr nachvollziehbar. Es kommt aber immer darauf an, wie hoch ist der individuelle Leidensdruck, wie oft kommt das vor. Wenn ich sage, ich vergesse irgendwas, dann vergesse ich nicht einmal irgendwas, sondern vergesse ich, ich würde sagen, 20 Mal am Tag suche ich irgendwas von mir. Und Leute, die dann sagen, boah, das fühle ich voll, das ist bei mir auch so, die suchen dann vielleicht einmal am Tag ihren Schlüssel. Und ich lege meinen Schlüssel dahin und gucke dahin und dann ist der Schlüssel da nicht mehr. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und es ist wirklich so viel Zeit, die dabei drauf geht. Und eben auch zum Beispiel, wir haben gerade über diesen Wartemodus gesprochen. Also dieses kein Zeitgefühl haben. Ist es was? So, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe das irgendwie auch nicht, ich bin auch mal überall lieber zu früh. Okay, kostet dich das eine halbe Stunde am Tag oder kostet dich das 3 Stunden am Tag? Wie es bei mir in krassen Phasen, wenn ich mehr als 2 Termine am Tag habe, weiß ich, dass ich 3 Stunden damit zubringe, irgendwo zu warten oder auf irgendwas zu warten. Und da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Man muss ja auch nicht sofort zur Diagnostik rennen, geht ja eh nicht, die Termine sind ja sehr rar. Da hat man genug Zeit, sich so ein bisschen da reinzufühlen und sich zu überlegen, wie ist denn mein individueller Leidensdruck und wie oft kommt das überhaupt realistisch vor?
Ja, also ich glaube, ADHS ist halt so ein spezielles Thema, weil, also noch mehr als Autismus, weil die Symptome halt komplett menschliche Symptome sind. Es ist alles nachvollziehbar. Vergesslichkeit, Impulsivität, Tollpatschigkeit, jeder Mensch kennt das. Es ist halt immer das Ausmaß, was entscheidend ist. Es ist ja auch das Ausmaß, was in der Diagnostik entscheidend ist. Also es wird ja nicht gefragt, vergessen Sie mal was, weil jeder Mensch auf der Welt dann ja sagen würde, ja, habe auch schon was vergessen. Und wie hoch das Ausmaß ist, bestimmt ja dann, ob man diese Diagnose auch bekommen kann. Und ich glaube, dass zu Anfang das total gut ist, wenn man jetzt sich mit den Erfahrungen von anderen Leuten beschäftigt und zum Beispiel in so einem Buch sich wiedererkennt oder einen Podcast hört. Das ist super, super gut, auf die Themen zu kommen. Mir persönlich hat es dann irgendwann geholfen, als ich das ernsthaft angehen wollte und wirklich wissen wollte, ob ich neurodivergent bin, dann wirklich mich so, wie Lisa schon sagte, auf die Fakten zu konzentrieren. Was sind denn meine Symptome? Ich habe die Symptome gesammelt. Dann zu gucken, wo kann ich sozusagen konkrete Informationen herbekommen, die nicht so, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen eingefärbt sind, weil ich eine Person sympathisch finde. Das kann ja auch passieren, dass ich mich mit einer Person identifiziere, weil ich irgendwie die einfach gerne mag. Und dann so ein bisschen nüchterner an das Thema ranzugehen und dann halt zu entscheiden, lohnt sich für mich eine Diagnostik oder nicht, weil die kann ja auch Vor- und Nachteile bringen.
Ja. Und dann, jetzt habe ich als meinen Verdacht sozusagen bestärkt, weil ich mich informiert habe und gut recherchiert habe und feststelle, ja, das ist eben nicht nur einmal am Tag der Fall. Und habe tatsächlich einen naheren Diagnosetermin erhalten. Das hat jemand im Online-Publikum die Frage gestellt, wie haben Sie diese Wartezeit, die ja sehr lange ist mitunter, erstmal erlebt und auch überbrückt? Ja, wir haben so den Weg für sich so gestaltet.
Du hattest keine Wartezeit, oder? Ich hatte keine Wartezeit. Ich war 2019 und da habe ich noch in Bayern gelebt. Und da ging das relativ fix, aber ich bin halt, dafür hatte ich danach dann auch nichts an die Hand bekommen. Also ich habe das Gefühl, Leute, heutzutage, die zur Diagnostik gehen, die gehen ja mit einer gewissen Informationsflut vielleicht schon in die Diagnostik rein. Die wissen schon ganz viel und wissen vielleicht auch schon so ein bisschen, wie sie an Communities kommen, wo sie stattfinden können. Das hatte ich halt nicht. Also ich hatte keine Wartezeit, aber ich habe dann danach irgendwie so ein bisschen rumgedümpelt. Das kam jetzt später. Deswegen,
ja. Charlotte. Ja, ich hatte 2-mal eine Wartezeit und es war für mich schrecklich, muss ich sagen. Also die 2. Wartezeit war sogar noch viel furchtbarer. Bei der 1. hatte ich so ein bisschen Glück. Ich bin halt zu meiner Therapeutin gegangen und konnte darüber das Thema sprechen. Und bei der 2. Wartezeit, also da habe ich mich ja vorher schon sehr lange mit dem Thema Autismus beschäftigt und dann habe ich die Diagnostik ergattert und dann musste ich nochmal 5 Monate warten. Und das war halt einfach die Hölle. Also ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe mich pausenlos mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich selber die ganze Zeit über analysiert. Also Lisa erinnert sich auch vielleicht auch, dass es wirklich anstrengend mit mir war. Dass ich dich auch die ganze Zeit gefragt habe, und glaubst du, und was denkst du, und darf ich das sagen? Und es ist im Podcast okay, wenn ich das anspreche. Und aber nee, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, es macht doch keinen Sinn. Also es war wirklich super, super anstrengend. Und ich habe halt tatsächlich auch ich sage erstmal, den Fehler begangen ist. Das ist kein wirklicher Fehler, aber im Nachhinein ist es für mich wesentlich schwieriger gemacht, dass ich mir alles zu dem Thema reingezogen habe. Ich habe jedes einzelne TikTok dazu angeguckt, ich habe jedes einzelne Buch durchgelesen und ich habe mich immer verglichen, die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwie am Ende des Tages jedes Mal gesagt, ah, okay, ich bin autistisch. Ah, nee, okay, ich bin doch nicht autistisch. Und das war halt wirklich schlimm. Deswegen würde ich sagen, sich auf die Fakten zu konzentrieren und vielleicht, wenn man es kann, sich sogar ein bisschen aus dem Thema rauszunehmen, das hilft bestimmt.
Ja, also es geht ums Maß zwischen gut informieren vorab, dann aber gut sein lassen. Schwierig, wenn man ADHS Züge hat, aber danke, gut.
Ja, ja, deswegen sage ich, ist es wirklich schwierig. Aber vielleicht sich von bestimmten Sachen so ein bisschen fernhalten, die einen auch schlechter sich fühlen lassen.
Frau Suhr, ich bleibe mal noch kurz beim Punkt Doppeldiagnose. Das haben schon gleich angerissen. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ich habe noch keinen Diagnosetermin ergattert, weil das kam gehäuft aus dem Publikum, weil ich einen Psychiater, eine Psychiaterin habe, die sich damit vielleicht gar nicht gut auskennt. Zum einen vielleicht nicht mit dem Autismus-Spektrum, aber vielleicht auch nicht mit dem Thema Doppeldiagnose. Was mache ich dann? Also es gibt viel wohl Ratlosigkeit, wenn man an Ärzte und Ärztinnen trifft, die einfach nicht weiterhelfen können oder Therapeuten. Was? Und wie ist vielleicht gerade die Lage auch?
Die Frage, absolut nachvollziehbar. Ich habe keine wirkliche Antwort, außer dass ich sagen kann, es ist eine richtig beschissene Situation. Objektiv gesehen fehlt so viel an Diagnostikstellen, es fehlt so viel an Fachwissen, es fehlt so viel Hilfe. Und ich meine, das Thema wird ja auch immer größer. Es werden immer mehr Leute, die auf der Suche nach einer Diagnostikstelle sind und irgendwie, ich habe das Gefühl, vor einem Jahr war es schon schlimm, vor zwei Jahren war es schon schlimm oder aber ist man vielleicht noch auf eine Warteliste gekommen, jetzt geht es gar nicht mehr und es ist, ich kann nicht wirklich was raten. Also ich habe das Gefühl, es hat wahnsinnig viel mit Glück zu tun, auch natürlich der Möglichkeit dafür zahlen zu können, was eigentlich absolut nicht so sein sollte. Also man kommt ja teilweise noch schneller daran, wenn man dafür zahlt, aber das sollte halt eigentlich keine Sache sein, für die man Geld in die Hand nehmen muss, vor allem wenn man es nicht hat.
Ja, Thema Barrieren.
Ja.
Ja, also wie du schon sagst, die Situation ist furchtbar. Die Privatzahler kriegen irgendwie Termine, die anderen bleiben irgendwie, da geht teilweise nicht mal mehr jemand ans Telefon, das ist furchtbar. Und dann, teilweise wartet man ja dann ein Jahr und kommt dann dahin und dann sagt dann jemand, nee, also ich sehe hier Grundschulzeugnisse, da sehe ich jetzt nichts. Oder ach, sie konnten mir hier ganz normal in die Augen gucken oder ach, sie konnten jetzt hier sitzen, ohne rumzuhübeln. Da sehe ich kein ADHS oder so. Dann sitzt man vor so jemandem und denkt sich so, hä? Also in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet? Das ist so das, was ich auch ganz oft... Das ist natürlich das, wo dann die Leute zu uns Creatoren kommen und uns ihr Leid klagen und sagen, ey, mir ist das und das passiert und ich denke mir einfach mal, es tut mir einfach so leid. Aber wir können ja da auch nur unsere individuellen Erfahrungen teilen. Aber es ist halt, die Situation ist schlimm und die muss unbedingt verbessert werden. Und da müssen, glaube ich, auch Ärztinnen in die Verantwortung genommen werden, sich zu informieren, dass vielleicht auch AllgemeinmedizinerInnen sich zumindest so ein bisschen Wissen aneignen, dass es da eine Fortbildung gibt oder so, dass sie zumindest so ein bisschen, ich sag mal, erste Hilfe leisten. Die müssen ja nicht sofort Medikamente verschreiben, aber dass zumindest irgendwie man ernst genommen wird, dass man angenommen wird und dass man sich zumindest in diesem Gesundheitssystem irgendwie aufhält erstmal. Das ist so.
Ja.
Das wäre schön, aber das ist halt noch nicht passiert.
Wie haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber wie haben Sie sich da Gehör verschafft, also aus dem Publikum kam gerade so diese Situation, wenn man gesagt bekommt, naja, Sie können sich ja gut ausdrücken, das heißt, Sie können kein Autist oder Autistin sein oder ne, Sie beschreiben in Ihrem Buch ganz viele solche Sätze, die man so an den Kopf geworfen bekommt. Wie kann man denn da ein bisschen schlagfertiger reagieren oder einfach eben sich Gehör verschaffen, auch gegenüber der Ärzteschaft, gegenüber Therapeutinnen? Schade, dass man das muss, aber...
Also ich würde mich vorbereiten. Ja. Also Lisa hat eben schon gesagt, Symptomtagebuch führen, finde ich super klug. Ich würde mir alles notieren. Ich würde mir auch vielleicht vorher überlegen, welche Sachen kommen könnten. Also ich meine, viele Sachen sind ja auch schon totale Klischees. Und sowas mit den Grundschulzeugnissen, da kann man sich ja auch schon eine Antwort überlegen, die auch sinnvoll sind, die jetzt nicht einfach nur ist, ja, aber ich glaube, ich habe es trotzdem, sondern... Naja, ich habe Fachinformationen und ich habe mich selber informiert und ich weiß, dass es viele Menschen mit ADHS gibt, die trotzdem in der Grundschule nicht wahnsinnig auffällig waren. Also ich finde, Vorbereitung ist total gut und im besten Fall würde ich auch denken, dass eine Person, die eine Diagnostik durchführt, vielleicht der einen auch ernst nimmt, weil sie sieht, okay, der Person ist das Thema wichtig, die hat sich damit viel beschäftigt, das ist jetzt kein, okay, ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf der Welt gibt, aber ich mache jetzt mal eine Diagnostik, irgendwie haha, sondern dass da vielleicht auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter steckt.
Wobei ich da einfach das Gefühl habe, das ist so meine Erfahrung mit all diesen Sätzen, also auch mit diesem, ja, Sie sind ja kein kleiner Junge oder lassen Sie sich doch einfach mal zusammen, dann geht es schon, das hat ja ihr ganzes Leben geklappt und so, das sind ja diese Sätze, die man so hört. Und ich habe das Gefühl, dass man, ich lasse mich auf sowas ehrlich gesagt nicht mehr ein. Also ich habe auch immer allen gesagt, die mir geschrieben haben, so, mein Diagnostiker hat gesagt, das kann ich sagen wie meine Grundschulzeugnisse, wenn die Möglichkeit besteht, zweite Meinung einholen, weil man wird diese Person nicht umstimmen, wenn da jemand sitzt und sagt, ja, die Hals haben aber nur kleine Jungs, da werde ich da nicht sitzen und sagen, nee, stimmt aber nicht. Das werde ich auch nie sein. Und auch wenn irgendwer mir sagt, kannst du dich nicht einfach mal zusammenreißen, also auch im privaten Umfeld, jetzt nicht nur auf Diagnostik bezogen, sondern immer, dann werde ich nie die Person sein, die irgendwie daran großartig was erklärt, weil ich glaube immer, das sagt mehr über die Person selbst aus, als über mich und über das, was ich kann. Und ich bleibe da einfach ganz bei mir und denke mir halt, ich werde die Leute nicht ändern können. Vielleicht sollte ich ihnen noch ein Buch in die Hand drücken oder so. Aber ansonsten, wenn dann die vorgefertigte Meinung ist, wie ADHS gibt es gar nicht und das hat irgendwer mal erfunden, um Geld mit Vitamin zu verdienen oder so, da kann ich dann einfach wirklich nur noch sagen, herzlichen Glückwunsch, schönen Tag noch und tschüss.
Ja.
Also da bin ich mittlerweile ganz abgestumpft irgendwie.
Auch gar nicht in Rechtfertigungs sozusagen Not sich bringen lassen, weil warum immer Fokus auf die Personen, die neurodivergent sind. Man könnte ja den Spieß umdrehen, danke, genau. ich würde noch kurz gern zum Thema Forschung kommen. Also mittlerweile wird ja in Bezug auf das Bildungswesen, was Sie schon angesprochen haben, viel getan. Also wie kann man Strukturen ändern? Ich denke da jetzt an Hamburg, an Professor Zimpel. Aber in welchen Bereichen müsste man Ihrer Meinung nach nicht nur in Bezug aufs Bildungswesen noch mehr forschen zum Thema Neurodivergenz und Neurodiversität? Subjektive.
Was gerade ganz viel passiert, wo ich sehr glücklich drüber bin, ist insbesondere ADHS bei Frauen, also vor allem was so Zyklus angeht, ADHS im Zusammenhang mit PMS und generell mit den zyklischen Veränderungen. Da passiert gerade ganz viel. Ich habe das Gefühl, dass ich habe da ziemlich schon viel drüber gelesen, dass da gerade Studien laufen und das finde ich super, super wichtig, weil ich habe generell das Gefühl, dass Frauen und weiblich sozialisierte Menschen eben immer diejenigen sind, die so ein bisschen hinten rübergefallen sind, jetzt über die letzten, sagen wir mal, 20, 30, 40, 50 Jahre. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen verändert, dadurch, dass jetzt immer mehr Frauen eben auch an die Öffentlichkeit gehen und eben sagen, dass sie ADHS haben, ohne jetzt vielleicht einfach zu sagen, ich bin jetzt eine ADHS-Creator, sondern einfach, hey, ich bin eine ganz normale Person des öffentlichen Lebens und habe ADHS und bin aber normal, also werde normal wahrgenommen. Das muss auf jeden Fall noch weiter gemacht werden und ich glaube, da sind wir hoffentlich auch dran. Und was bei mir immer noch so ein Thema ist, ist halt, ich hätte gerne noch mal eine weitere Bandbreite an Medikamenten, weil auch zum Beispiel bei Medikamenten wurde jahrelang nur an Männern geforscht und wurde das ja bei allen Medikamenten so, aber auch bei ADHS-Medikamenten. Und da würde es einfach Sinn machen, nochmal nach den Medikamenten, die jetzt sehr lange auf dem Markt sind, nochmal was Neues auf den Markt zu bringen. Aber das ist, glaube ich, gerade ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, eine Sache, die ich super wichtig finde, natürlich auch aus persönlicher Sicht, ist mehr Forschung zur Doppeldiagnose. Also man kann beide Diagnosen halt erst seit 2013 haben und das ist ja wirklich nicht besonders lange her. Demnach hat man natürlich halt auch noch nicht so viel Fachwissen zur Doppeldiagnose, die halt bei fast allen Betroffenen dazu führt, dass sie sich weder mit dem einen noch mit dem anderen so hundertprozentig identifizieren können. Das ist einfach nochmal eine komplett neue Ausprägung ist. Und ich habe zum Beispiel, als ich vermutet habe, auch autistisch zu sein, bin ich halt auf die Suche gegangen nach Büchern oder überhaupt Informationen zur Doppeldiagnose. Ich habe einfach nichts gefunden. Ich habe eine Podcast-Folge gefunden von zwei PsychiaterInnen, zwei PsychiaterInnen und viel bei TikTok. Und das ist cool, weil natürlich möchte ich die Erfahrung von Leuten hören und anscheinend sind es die Ersten, die überhaupt drüber sprechen, aber das sind dann nicht die Fachinformationen, die ich in dem Moment haben wollte. Ich hätte halt wirklich gerne von ExpertInnen auch gehört, wie sich das äußern kann, aber anscheinend gibt es das noch nicht oder gab es noch nicht. Und ich weiß, dass es inzwischen so ein bisschen biografische Bücher von Leuten gibt, die beide Diagnosen haben, aber es ist halt immer noch ein Thema, was super wenig Quellenmaterial hat.
Du musstest dir dann irgendwie so ein bisschen da was rauspicken. Da bin ich eher autistisch und da habe ich irgendwie eher ADHS, aber mit allem von allem kann ich mich halt nicht identifizieren.
Ja. Und dann natürlich nochmal bei Frauen, aber das ist dann die Nische von der Nische von der Nische.
Ja. Dann würde ich jetzt mal die Frage ins Publikum hier vor Ort stellen. Haben Sie da noch Fragen, Frau Suhr oder Frau Kobel? Und meine Kollegin wird gerade mal zu Ihnen kommen mit dem Mikrofon, damit auch die TeilnehmerInnen zu Hause Sie hören.
Ich glaube, Lisa Vogel hat gesagt, dass die Diagnostik ja auch nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel?
Also alle, die eine Diagnostik anstreben, würde ich dazu animieren, sich über Versicherungen zu informieren, bevor sie diese Diagnostik machen lassen. Das war jetzt bei mir ein ganz aktuelles Thema. Man kann sich offensichtlich nicht mehr, also außer man überwindet viele Hindernisse privat versichern lassen, man kann keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr abschließen. Solche Sachen. In manchen Bundesländern gibt es manchmal Probleme mit Verbeamtung, aber da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da gibt es immer mal wieder andere Aussagen zu, dass man trotzdem verbeamtet werden kann oder dass man gar nicht mehr verbeamtet werden kann. Da habe ich aber noch nie eine ganz klare Aussage zu gefunden. Das sind halt so die Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte. Und letztendlich ist natürlich die Frage dann am Ende, wie offen man mit seiner eigenen Diagnose umgehen möchte. Wenn man das einfach nur für sich haben will, dann bringt es außer dieser Sache, die ich gerade gesagt habe, keine großartigen Nachteile meiner Meinung nach mit sich. Wenn man natürlich entscheidet, das dem Arbeitgeber mitzuteilen oder irgendwie damit offen umzugehen, dann ist man natürlich mit entsprechenden Vorurteilen belastet.
Also es ist halt wirklich ein Thema, wo man sich Gedanken machen muss, ob es für einen Sinn macht, eine offizielle Diagnose anzustreben, weil Selbstdiagnosen sind valide, finden wir beide. Und wenn einem das schon hilft, dann kann das auch teilweise schon ausreichend sein. Es ist natürlich was anderes, wenn man auf Medikation angewiesen ist oder wenn man wirklich für sich selber die offizielle Diagnose braucht. Aber wenn man sich vor gewissen Nachteilen fürchtet, dann kann es auch eine Entscheidung sein, die man für sich trifft, es nicht machen zu wollen. Es ist valide, finde ich, zu sagen, ich will nicht in die Diagnostik gehen.
Oder ich will jetzt nicht in die Diagnostik gehen. Ja, das. Also es kann ja alles, dann darf sich ja alles irgendwie ändern, aber wenn die Diagnostik einmal gestellt wurde, dann steht die eben da und dann ist es eben schwierig, mit bestimmten Versicherungsträgern dann noch ins Geschäft zu kommen.
Ja. Ihr habt ja vorher über Masken gesprochen. Mich würde es interessieren, ab dem Moment, wo euch klar war, ihr seid wahrscheinlich neurodivergent, war es für euch ähnlich, dass ihr den Eindruck hattet, jetzt ist die Maske gefallen? Es fällt euch schwer, in den Momenten wie früher zu funktionieren. Also habt ihr dieses Erlebnis gehabt, dass ihr, keine Ahnung, Stressresilienz, sozialen Umgang oder sonstige mehr Probleme hattet? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Also erstmal war es bei mir nicht so, dass die Diagnose kam und dann ist die Maske gefallen. Also das ist leider ein sehr langwieriger Prozess. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der bei mir abgeschlossen ist. Sondern dass ich da aktiv wirklich sehr viel für machen muss. Aber es ist tatsächlich bei mir so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Sachen nicht mehr gehen. Und da weiß ich manchmal auch nicht so genau, okay, gehen die nicht mehr, weil ich mich einfach weigere oder weil ich physisch einfach nicht mehr dazu in der Lage bin. Und da habe ich das Gefühl, gibt es auch Sachen. Also ich habe ja vorhin kurz angesprochen, dass ich auch sensibler werde, was sensorische Dinge angeht. Und da habe ich das Gefühl, früher habe ich manchmal Sachen gemacht, vielleicht habe ich sie gemacht und mich dabei schrecklich gefühlt oder habe Alkohol getrunken oder was weiß ich. Aber jetzt sehe ich einfach nicht mehr, wie ich in diese Situation weiterhin gehen soll. Und das macht bei mir auf jeden Fall einen riesigen Unterschied. Aber auch dieses, ich möchte nicht mehr maskieren, ich möchte nicht mehr so tun, als fände ich das ja alles toll, ich hatte genauso viel Spaß wie alle anderen. Weil, warum? Es ist zu anstrengend.
Ich glaube auch, wenn man einmal, bei mir war das ganz krass, ich hatte direkt nach der Diagnose ja erstmal keine Kontakte mit anderen ADHSlerInnen und hatte dadurch irgendwie dann auch nicht das Gefühl, dass sich jetzt irgendwas großartig verändert. Und sobald ich habe das Gefühl, sobald dieser Knoten geplatzt ist und ich plötzlich irgendwie Leute in meinem Leben hatte, die meinen, ja, es ist mir ganz genauso und ich mich normal gefühlt habe in meiner eigenen Unnormalität irgendwie, dass ich dann plötzlich irgendwie, das ist wie wenn man so eine Fessel löst, man würde sich ja nicht wieder selber freiwillig irgendwie, ja, mach wieder dran, sondern dass ich dann plötzlich irgendwie dachte, nö, ich bin doch jetzt die Normal, also ist doch jetzt total normal, das ist doch total gut. Und es war so, dass in meinem Umfeld tatsächlich der Kommentar auch kam, so, irgendwie warst du früher nicht so anstrengend oder früher hat man das bei dir nicht so sehr gemerkt, jetzt merkt man es doch sehr. Aber ich merke auch krass, dass ich habe mich von einigen Leuten auch abgewendet, die das zu anstrengend fanden, weil ich entschieden habe, dass es mir das nicht wert ist. Ja.
Ich denke, speziell
im Arbeitsleben. Schwierig.
Ja, Masking auf der Arbeit ist halt ein wirklich schwieriges Thema, weil ich finde, da wird an die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. Also im privaten Bereich kannst du natürlich sagen, ich begebe mich oder ich gebe mich mit bestimmten Leuten nicht mehr ab oder so. Und die Konsequenzen, die du da fürchten musst, ist dann vielleicht ein Kontaktabbruch, was nicht schön ist, aber im Job kann es halt existenziell werden, dich zu masken. Und das finde ich auch eine super schwierige Entscheidung. Also natürlich ist es auch eine graduelle Sache. Bestimmte Sachen muss man vielleicht nicht mehr machen. Aber ich habe es halt zum Beispiel auch in Jobs erlebt, dass es mir sehr krass angekreidet wurde, nicht mit Leuten zusammen essen zu gehen oder mich mit Leuten in der Pause zu unterhalten. Und das finde ich ist eine echt schwierige Entscheidung, wenn man weiß, okay, vielleicht werde ich nicht befördert, vielleicht verliere ich den Job, vielleicht wird mein Vertrag nicht verlängert, wenn ich so bin, wie ich eben bin.
Bei mir war das ja so, ich habe Tierarzthelferin gelernt und habe in der Tierarztpraxis gearbeitet. Da war das, meine Chefin hat schon immer gesagt, dass ich schon sehr chaotisch irgendwie war, aber das war so, Lisa ist halt die chaotische. Ich glaube, ich habe das schon relativ früh unbewusst in meiner Persönlichkeit gemacht, dass ich halt einfach so ein bisschen verpeilt bin. Und das war mein Vorteil, weil ich habe dann hinterher im Vertrieb gearbeitet, habe dann die Diagnose bekommen, habe quasi Verkaufsgespräche mit Tierärztinnen geführt. Und war da halt auch immer so ein bisschen leicht verpeilte, weil ich das irgendwie so zu meiner Persönlichkeit oder zu meiner, wie nennt man das?
Marke?
Zu meiner Marke gemacht habe. Oder auch immer noch meine Marke. Und das war dann okay, aber die waren natürlich auch sauer, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und ach so, ihre Bestellung ist nicht angekommen. Das liegt daran, dass ich die gar nicht abgeschickt habe. Also sowas ist dann das war natürlich nicht geil. Und das ist halt das Ding, da muss man halt dann Abstriche machen und überlegen, wo kann ich sein, wie ich bin und wo muss ich aber trotzdem funktionieren. Und in der Selbstständigkeit ist es natürlich so, wenn ich nicht funktioniere, dann ja, wird immer noch kacke, ehrlich gesagt, aber ist halt dann, wie es ist.
Ja. Ich habe noch zwei quasi praktische Fragen, und zwar, wie sieht es mit dysfunktionalen Kompensationsmechanismen aus? Also da geht es um Substanzmissbrauch oder Gebrauch, auch Thema Selbstmedikation, zum Beispiel mit Cannabis. Ja, ich kann jetzt nicht ganz deuten, ob die Frage darauf abzielt, was Ihre Haltung dazu ist, vermutlich.
Also mit Cannabis habe ich persönlich jetzt auf ADHS, mit ADHS keine persönlichen Erfahrungen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich glaube, Charlotte auch nicht. Wir haben vorhin in der Küche noch drüber geredet, lustigerweise. Aber bei mir war das Alkohol war ein großes Thema. Also ich hatte viele Jahre ein Alkoholproblem, habe mich in sozialen Situationen, also eigentlich immer, wenn ich gut funktionieren musste, eigentlich betäubt oder habe dann irgendwie, das ist ja immer das Schöne mit Alkohol, da sind alle ein bisschen komisch und dann fällt man ja nicht so auf. Das hat sich jetzt dann quasi erledigt, aber das sind so die Sachen und halt ungesunde Kompensationsstrategien, also ja, Alkohol, aber halt auch generell diese Suchtverhalten.
Ja, also bei mir war es auch Alkohol und Rauchen.
Ach ja.
Alkohol war bei mir halt super praktisch, um dieses Problem zu lösen von wie kann ich denn auf Leute zugehen, wie kann ich denn Gespräche kommen, wie kann ich denn Gespräche führen, wie kann ich denn dieses coole, fließende Hin und Her, was ich bei neurotypischen Menschen immer beobachte, auch schaffen. Ah, Alkohol funktioniert. Mhm. Und deswegen war das bei mir halt so die To-Go-Strategie. Und als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich auch eigentlich aufgehört, so auf diese Art und Weise unter Menschen zu gehen, weil ich nicht mehr auf Feiern oder Partys oder was auch immer gehen konnte, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Und Rauchen war bei mir, also ich hatte immer das Gefühl, als ob Rauchen mich runterbringen würde, als ob ich mir so eine Pause im Alltag gönnen würde und als ob ich dann was habe, worauf ich mich konzentrieren kann. Und ich glaube, ich habe mir eingebildet, dass Rauchen mir bei meinem rasenden Gehirn helfen würde. Das wäre so mein Ruhepol. Aber in Wahrheit war es gar nicht so. In Wahrheit hat es echt alles noch viel schlimmer gemacht.
Ja, aber tatsächlich stimmt das auch. Also es ist ja bei Alkohol auch so und bei Nikotin auch. Darüber kann man, also ich will jetzt nicht so lange weit erzählen, aber beide Substanzen heben auf eine oder andere Art und Weise den Dopaminspiegel an. Gerade bei Alkohol ist es ganz krass, dass man so richtig eine Kurve sehen kann. Und da, wo Leute halt Kater haben, haben wir halt zusätzlich noch damit zu kämpfen, dass wir dann halt wirklich so gar ganz leer gesaugt sind im Gehirn und gar nicht mehr funktional sind. Also es ist ganz spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Also falls jemand da irgendwie auch Probleme mit hat, beschäftigt euch mal mit dem Thema, was die Substanzen jeweils mit der Hirnchemie machen, weil es hängt immer irgendwie miteinander zusammen. Also Nikotin macht uns auch ruhiger und so ein bisschen weniger chaotisch für halt diese 20 Minuten oder so, wie es halt hin. Und dann willst du sofort mehr und mehr und mehr und mehr.
Ja, perfekter Punkt zu dieser Frage, Frau Vogel. Danke für die Offenheit, dass Sie da jetzt so persönlich berichtet haben. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hoffe, die Frage konnte beantwortet werden. Ich springe mal rüber auch zu Strategien, aber nicht an Substanzen gebunden. Es fragt eine Person, wie geht ihr mit dem Thema Stimming um? Benutzt ihr Fidget Toys? Ja, allgemeine, was für Strategien haben Sie so?
Ja, also ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen, verschiedene Situationen. Ich wollte auch heute eigentlich meine Knete mit auf die Bühne nehmen, aber dann dachte ich, nee, doch nicht irgendwie. Aber ich zu Hause bin ich eigentlich permanent irgendwas, wo ich dran rumfuddel, weil ich das auch wirklich runterbringe, weil ich sonst anfange, an meinen Fingernägeln und so knibbeln. Also es gibt so tausend verschiedene. Ich bin auch immer super froh, wenn Leute aus der Community sagen, hast du schon das neue Stimming-Toy? Dann bestelle ich natürlich sofort. Also ich liebe das und ich mag auch, dass das irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen normaler wird, Fidgets im Alltag zu benutzen. Also dass das jetzt nicht mehr so ist, dass man irgendwie so, oh, kannst du mal aufhören, mit dem Kunden zu kriegen? Sondern dass das halt irgendwie, ja, ich glaube, in der Schulsituation ist immer was anderes, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so Fidget-Spinner oder so Ringe mit so Perlen dran oder so, dass das irgendwie was ist, was ich öfter sehe, finde ich richtig gut.
Ja, ich habe mir leider, seit ich sehr jung bin, super ungesunde Stimming-Praktiken angeeignet. Also ich habe halt früher richtig schon an meinen Fingernägeln geknabbert, dann habe ich angefangen, an meinen Fingernägeln rumzupulen. Und jetzt ist so mein Hauptstimming immer so, bei meinen Lippen rumzupulen. Also die Sache ist die, dass Fidget-Spielzeuge oder so mir helfen, aber dass ich halt voll gepolt bin auf diese ungesunden Stimming-Praktiken und das echt noch ein Problem ist bei mir. Was ich ganz viel mache, ist so Pen-Spinning. Also sobald ich einen Stift in der Hand habe, mache ich Pen-Spinning. Und es ist halt auch immer irgendwas mit dem Probel. Also ist mir auch auf der Bühne jetzt aufgefallen, dass ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, ich möchte eigentlich irgendwie irgendwas machen.
Hast du eigentlich auch die ganze Flasche Wasser getrunken?
Ja, ich habe
getrunken. Wasser trinken. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schuldig seid, aber Wasser trinken und essen, also irgendwie was Knuspriges im Mund haben, oder das kann halt auch Stimming sein. Und ja. Ich bin halt immer so, wenn ich aufkrüge, dann so, Wasser rein.
Also Essen ist bei mir auch ein sehr, sehr großer Stimming-Mechanismus. Früher auch gewesen und nein,
ich sag jetzt, weil tatsächlich ich jetzt noch eine weitere Frage anschieben wollte, wir sind immer noch bei Strategien, und eine Person fragt, könnte das Thema Ernährung noch kurz angesprochen werden? Gibt es denn da hilfreiche Sachen, die man tun kann, bevor ich dann gerne Ihre Frage noch aufnehme? Thema Ernährung, ob das thematisiert werden könnte. Gibt es da hilfreiche Dinge, die man beherzigen kann?
Also es macht immer Sinn, viele ADHSlerInnen haben einen Mangel an Zink. Das ist auch das, was ich immer als allererstes empfehle, gerade wenn man eine Medikation anfängt, einmal checken zu lassen, weil das super häufig vorkommt bei Kindern, die Studie gibt es noch nicht bei Erwachsenen. Aber Zink, Magnesium, Eisen, Omega-3 sind so die Nährstoffe, die da eine Rolle spielen. B-Vitamine für die Hirnreizweiterleitung. Da würde ich einfach mal gucken lassen, wenn man da irgendwie gerade dabei ist, ein Blutbild zu machen für eine Medikation oder so. Dann kann man das muss man leider alles selbst bezahlen, diese ganzen Werte. Aber es macht Sinn, mal zu gucken, weil es häufig vorkommt, dass man da einen Mangel hat. Und zum Beispiel, ich rutsche sofort, egal wie gesund ich mich ernähre, sofort in Mangel, sobald ich das nicht mehr supplementiere. Also es macht schon Sinn. Ja, es ist halt so schwierig. Ne? Ich finde, meine Ernährung wird oft zu doll moralisiert. Also ich habe immer das Gefühl, viele Leute sagen so, ja, ADHS und Zucker ist ja nicht so gut und das ist ja nicht so gut und so. Und ich denke mir ganz oft, ich glaube, wir sind alles froh, wenn wir irgendwie schaffen, dreimal am Tag zu essen und irgendwie dann vielleicht nicht den größten Scheiß zu essen. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so sehr jetzt darauf eingehen, was moralisch das Beste irgendwie wäre. Ich habe das Gefühl, dass mir vegane Ernährung ganz gut geholfen hat, ich habe das Gefühl, dass ich meine Jugend sehr doll in so einem Nebel verbracht habe in meinem Gehirn irgendwie und mich an ganz viel auch nicht mehr erinnern kann. Und da habe ich das Gefühl, dass ich vollwertiger ist, so dass ich irgendwie mehr mitkriege von meiner Außenwelt. Aber das kann natürlich auch mit ganz anderen Sachen zu tun haben. Deswegen, wie gesagt, ich möchte das nicht so als Lösung darstellen. Finde ich falsch.
Als Lösung gegen ADHS sowieso nicht. Ich glaube, Ernährung ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil viele ADHSlerInnen und Autistinnen auch ein Thema mit Essen haben und es auch oft eine Komorbidität ist, dass man eine Essstörung hat oder dass man halt Essen als Dilling benutzt und was auch immer. Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, ernähre dich doch einfach so. Aber insgesamt ist natürlich eine nährstoffreiche Ernährung wahrscheinlich bei allen Sachen auf der Welt immer das Beste, was man machen kann.
Ja. Ja, als Komorbidität, Begleitung.
Ich glaube, der Fokus sollte halt irgendwie darauf liegen, sich den Alltag möglichst einfach zu gestalten, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich esse jetzt jeden Tag immer 5 verschiedene Gemüse, werden wir alle sowieso nicht durchziehen, also außer, weiß nicht, man ist ein Übermensch oder so, weil bei mir hat das nie geklappt. Und stattdessen irgendwie so ein bisschen drauf zu gucken, okay, wo könnte ich denn vielleicht eine Anpassung machen? Kann ich vielleicht irgendwie Frühstück einbauen oder so? Und was könnte jetzt irgendwie eine vernünftige Ernährung für mich sein? Anstatt halt immer so zu gucken, was wäre jetzt das absolut Optimalste? Da bin ich einfach kein Fan von.
Ja.
Wir haben zuerst hier eine Frage. Moment.
Hallo, also erstmal ganz herzlichen Dank für den Content, der mich im beruflichen Kontext immer sehr bereichert. Und besonders würde mich nochmal interessieren, Charlotte, du hattest darüber geschrieben, nach deiner Diagnose, wie ging es dir da? Du hast auch sehr schön beschrieben, welche Phasen du durchgemacht hast, auch Trauer, was hätte alles sein können, wenn ich das früher gewusst hätte. Und das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, weil ich auch eben dann auch Menschen habe, denen die Diagnose dann mitteilen. Und das kann ich dann einfach viel besser nachvollziehen, welche Phasen die durchlaufen und nicht jetzt gleich, juhu, ich habe die Diagnose, was ändere ich alle, sondern erstmal diese Trauer eine ganz große Rolle spielen.
Ja. Also, Entschuldigung, was ist genau die Frage davon?
Ob du noch mal kurz schildern könntest, was du jetzt rückblickend seit deiner feststehenden Diagnose an Phasen durchgemacht hast. Lisa vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir auch wirklich Erfahrung war.
Ja, okay. Also ich glaube, es ist immer so noch mal so ein großer Unterschied, ob man das als Kind bekommt oder ob man als Erwachsenes bekommt. Ich glaube, das Thema Trauer und was hätte sein können, ist halt vor allem, wenn man spät diagnostiziert ist. Also ich glaube, bei mir fing es halt an mit Euphorie kam erstmal, diese Erklärung zu haben, dieses oh mein Gott, da ist was, da ist dieses Puzzleteil, diese Sache, die mir gefehlt hat, von der ich nicht wusste, dass sie mir fehlt. Ich war halt selig am Anfang. Und dann kam bei mir die Trauer und die Fragen und dieses, was hätte sein können und wäre es anders gewesen, wenn ich die Diagnose früher bekommen hätte, vielleicht wäre es nicht anders gewesen, das waren die 90er und frühen 2000er, welchen Stigmata wäre ich da ausgesetzt gewesen, das war also super viel Hadern und Grübeln und Fragen stellen und irgendwie alles in Frage stellen, mein ganzes Leben auch so ein bisschen in Frage stellen irgendwie. Und ich glaube, dass nach dieser Phase dann tatsächlich irgendwann so ein bisschen der Prozess mehr oder weniger abgeschlossen wurde. Also, dass ich dann irgendwann einfach zu der Erkenntnis kam, okay, das ist jetzt so, ich akzeptiere das jetzt, jetzt kommt die Akzeptanzphase. Und danach kam dann, es ist nicht mehr so wichtig Phase. Natürlich macht es in meinem Leben einen riesigen Unterschied und ich brauche das und ich brauche das zur Heilung. Aber es ist jetzt, klar, ich beschäftige mich halt als Content Creatorin mit dem Thema, aber es ist jetzt nicht mehr für mich so ein Thema, was die ganze Zeit Raum einnimmt. Und ich glaube vielleicht vor allem das Thema ist riesengroß und dann flacht es eben auch wieder ab, ist so ein bisschen der Prozess.
Ja. Also ich sage ganz kurz, also bei mir war das sehr ähnlich wie bei Charlotte, bei mir war das auch mit dieser Trauer und ich glaube, die kam bei mir davon, ich glaube, dass ganz viele ADHSlerInnen oder neurodivergente Menschen irgendwie immer in so einer Selbstoptimierungsspirale sind. Also irgendwie immer gesagt bekommen, probier doch einfach die App oder mach doch das oder mach doch mal ketogene Ernährung oder irgendwas. Und ich war mein Leben lang irgendwie allem nachgejagt, was mir irgendwie hingeworfen wurde. Und ich sage, ja, das mache ich jetzt. Nein, war halt nicht so lange, aber das mache ich jetzt erstmal und dann wird es mir besser gehen. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, irgendwann kommt dann was und dann wird es mir besser gehen. Und als ich die Diagnose bekommen habe und dann so einen kleinen Zettel vom Arzt und dann war schon, ja, hier, das sind jetzt die Lösungen, schaffen Sie sich doch gesunde Routinen an. Und ich so, ah, ja, geil. Und ich sag mal, heilbar ist es nicht, also noch nicht mehr jetzt ist es nicht heilbar und deswegen sind wir irgendwie dann, war ich an dem Punkt, wo ich dachte, gut, dann ist es auch scheißegal. Also weil dann kann ich jetzt, brauche ich mich nicht mehr selbst optimieren, weil jetzt habe ich das, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Und ich war so richtig in so einem Loch irgendwie, wo ich so dachte, vorher war ich immer so, ich probiere das noch und probiere das noch. Und dann war ich so wirklich ein halbes Jahr oder so in der Phase, wo ich dachte, ist eher scheißegal. Ich will auch gar nichts mehr anfangen. Ich hatte dann keine Lust mehr, neue Hobbys und so auszuprobieren, was eigentlich so mein Ding ist, irgendwie alle zwei Wochen neues Hobby zu haben. Weil ich dann dachte, ich kaufe dann wieder alles und dann mache ich es doch sowieso nicht zu Ende. Also so richtig in so einer, ja, es ist nicht heilbar und ich werde jetzt mein ganzes Leben lang bestraft sein damit. Und es ist nicht so. Also man kommt aus der Phase wieder raus und dann bekommt die Akzeptanz und ich glaube, ich bin immer noch sehr, ich habe dann so eine Überakzeptanz gehabt, wo ich irgendwie dann dachte, alle anderen sind doof und ich bin eigentlich die Normale. Und ich gestehe das auch jeder Person zu, die eine Zeit ihres Lebens irgendwie damit verbringen musste, sich selber immer als der wilde Mensch zu fühlen, denke ich immer, ihr seid alle die Normalen, die anderen sind die Komischen. Und ich finde, das darf man dann auch mal ein bisschen übertreiben.
Ich würde jetzt, mir ist bewusst, es gibt noch Fragen im Publikum hier, aber ich würde gerne noch zwei Fragen fürs aus dem Online-Publikum vorschalten, weil die zu Hause eben nicht die Gelegenheit haben, noch hier zu verweilen für einen Austausch. Es geht nochmal Richtung Autismus und zwar, Frau Suhr, können Sie über was über autistische Shutdowns und Meltdowns erzählen, also über die zwei Begriffe? Und ich schalte gleich noch die zweite Frage hinterher. Mich würden noch Charlotte's Skills bezüglich sensorischer Empfindlichkeit interessieren, also wieder ganz Praxistipp.
Ja, also ich glaube, dass ich mehr zum Thema Shutdowns sagen kann als zum Thema Meltdowns. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich kann mich auf jeden Fall, es gibt wesentlich mehr Situationen, wo ich mich erinnern kann, dass ich Shutdowns hatte, als dass ich Meltdowns hatte. Und für mich, also soll ich kurz sagen, was es ist?
Ja, gerne.
Ich hoffe, ich drücke es jetzt nicht zu dilettantisch aus, aber es sind halt zwei Zustände von extremer nervlicher Überforderung, sage ich jetzt mal. Also das Nervensystem ist eigentlich komplett am Limit angekommen, man kann nicht mehr. Und der Shutdown führt dazu, dass man komplett in sich zusammenfällt, dass man teilweise motorische Skills verliert, dass man nicht mehr sprechen kann. Also es gibt Autistinnen, die werden nonverbal, die können nicht mehr sprechen und es ist halt so ein Zustand von das ganze System fährt runter. Also es gibt auch Autistinnen, die können sich kaum noch bewegen in diesem Zustand. Und der Meltdown ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das, nicht das Gegenteil davon, aber so ein bisschen äußerlich wirkt es wie das Gegenteil. Es kann wie ein Wutanfall aussehen, also es ist halt ein extremes aus sich herausgehen, auch als Reaktion auf Überstimulation des Nervensystems und es kann dann auch mit herumschreien und körperlich werden und aggressiv werden und sich selber einfach überhaupt nicht mehr kontrollieren können, auch gewalttätig gegen andere oder sich selbst werden. Und ich persönlich, wie ich schon gesagt habe, tatsächlich eher Erfahrungen mit Shutdowns und das war eigentlich immer in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in Situationen, die für mich und mein Nervensystem so schlimm sind, ich aber nicht raus kann, ich also keine Möglichkeit zur Flucht habe, dass ich nur noch die Möglichkeit hatte, eigentlich in mich selbst zu flüchten. Und das passiert zum Beispiel, wenn, also wir sind jetzt gerade 6 Minuten, glaube ich, vom Hotel hergelaufen in der Sonne und ich hatte das Gefühl, ich sterbe einfach, weil es so schlimm für mich ist. Ja,
reicht es als Unterschied und Unterfrage, ja, dann kommen wir auch bald tatsächlich zum Ende leider. Unterfrage dazu, hat das, wir haben schon über Geschlechterunterschiede gesprochen beim Thema Diagnostik und auch darüber, dass Mädchen oder weiblich gelesene Personen eher bei ADHS, dass es später erkannt wird, weil es eben über Aktivität nach innen geht. Frage zum Thema Shutdown versus Meltdown, ist das auch geschlechterspezifisch, also unterscheiden sich da die Personen, die männlich oder?
Also Disclaimer, das ist jetzt absolut nicht wissenschaftlich, ja, was ich sage. Das ist kein Faktenwissen, das ist jetzt wirklich nur, was ich persönlich denke. Und ich spreche jetzt auch wirklich nur für mich selber. Ich würde denken, ja, weil einerseits hat man natürlich nicht mehr richtig die Kontrolle über sich selbst. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt drüber nachgedacht hätte, rauszulassen, was ich fühle, einen Wutanfall zu bekommen. Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich mich das jemals getraut hätte.
oder wo es jemals zugelassen worden wäre. Das ist ja auch so die andere Sache. Also natürlich, es kommt auf die Person drauf an und manche Leute können es dann halt wirklich so wenig kontrollieren, die können dann nicht denken, okay, ich habe jetzt hier ein sicheres Umfeld. Das ist ja was sehr Unterbewusstes, aber ich habe das Gefühl, dass die Flucht in mich selbst mir wesentlich mehr ermöglicht wurde, als nach außen zu gehen. Mhm.
Also abschließende Hypothese steht im Raum, ob das psychologisch bedingt ist.
Ja.
Aber es war vielleicht trotzdem wichtig, das aus- oder anzusprechen, ohne dass wir wissen, wie wir es wissenschaftlich belegen können.
Ja,
ich möchte vielleicht zusammenfassend, ich weiß, es gibt noch Fragen im Chat und sicherlich auch noch hier, aber wir müssen dennoch tatsächlich so langsam zu einem Ende kommen. Ich nehme für mich persönlich jetzt mit, so auf der einen Seite die Bereitschaft, das selber zu thematisieren als neurodivergente Person, wenn man das denn möchte. Also erstmal die Entscheidung, gehe ich damit raus und spreche ich darüber? Wenn ja, dann toll. Und andererseits aber auch die Offenheit gesamtgesellschaftlich und vom Gesprächspartner in begrenzter Weise auch im Arbeitsumfeld, vor allem im privaten Umfeld, dass eben da eine gewisse Offenheit vorherrschen sollte. In der Forschung gibt es noch viel zu tun und insgesamt einfach vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Vogel, Frau Suhr. Wir haben noch als kleines Dankeschön eine Kleinigkeit für Sie. Das bringt jetzt die Christine Jakob auf die Bühne. Ja,
oh, super, danke schön.
Genau,
ja, auch danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank oder gerne. Ich brauche noch 2 Sekunden, dann können Sie liebend gerne applaudieren. ich möchte ehrlich gesagt auch kurz meinen Kollegen von der Technik danken, die hier hinten und im Hintergrund insgesamt die Veranstaltung mit betreut haben. Sie haben jetzt, zumindest diejenigen oder die hier sind im Raum, noch die Gelegenheit für einen kurzen Austausch, wenn die beiden das denn möchten, zu verweilen, weil vielleicht gibt es ja noch offene Fragen oder Themen. Und natürlich können Sie auch noch das Buch von Frau Vogel erwerben hier und vielleicht signieren lassen. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke an Sie hier und auch an die Teilnehmer zu Hause, dass Sie heute da waren. Bleiben Sie dran am Thema, ich hoffe, wir auch. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend. Dankeschön. Applaus